Das Thema heute Abend ist der Klimagipfel in Kopenhagen, die Klimaschutzpolitik und Energiepolitik der Staaten. Und über diesen Gipfel gibt es ja ein einhelliges Urteil, nämlich dass er sei gescheitert. Eine Menschheitskatastrophe droht, hört man von ökologisch inspirierten Menschen, von Freunden des Klimaschutzgedankens. Aber statt sich dieser Verantwortung zu stellen, die Menschheit vor der Erderwärmung und den Folgen zu retten, hat der nationale Egoismus obsiegt. Diesen kritisch eingestellten Leuten, die diesem Gipfel das vorwerfen, möchte ich zum Einstieg das Folgende zu bedenken geben. Scheitern kann man nur an einem Ziel, das man hat. Die Rettung des Planeten oder die Rettung der Menschheit vor irgendwelchen Folgen der Erderwärmung war das Ziel der Staatengemeinschaft, die sich in Kopenhagen versammelt hat, nicht. Und ein erster Zweifel wächst vielleicht aus der Gewissheit, dass diese Staaten immerhin in großem Maßstab die Verursacher der Schäden, der Folgen sind, sodass sie vielleicht gar nicht zuallererst als Helfer, sondern als Täter in Betracht zu ziehen wären. Weil ich aber vermute, dass die Meinungsverschiedenheiten mit Anhängern des Klimaschutzgedankens früher beginnen als bei der Beurteilung dieses Gipfels in Kopenhagen, möchte ich quasi als Vorspann einige wenige Überlegungen anbieten zum Klimawandel und seinen Ursachen und dann im zweiten Kapitel darauf eingehen, was die wirklichen staatlichen Ziele sind, die mit dem Titel Klimaschutz bestenfalls benannt, aber nicht wirklich ihrem Begriff nach gefasst sind. Und warum hat das, was die da machen, an Energiepolitik, an Klimaschutzpolitik, überhaupt das Zeug zum Zerwürfnis zwischen den Nationen, so wie das ja in Kopenhagen deutlich zu sehen war? Und dann, angesichts der geistigen Lage der Nation, die an Universitäten und dem Feuilleton gar nicht spurlos an einem vorübergeht, will ich in einem dritten Kapitel ein paar Erläuterungen anbieten über die Kohlendioxidmoral im Volk. Also zunächst einige Vorbemerkungen zum Klimawandel und seinen Ursachen. Die Befunde, die da seit vielen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten zirkulieren, sind klar. Die Erderwärmung steigt durch immer weitergehende Emissionen von CO2, Methan und anderen Gasen. Und die Folgen sind auch griffig benannt. Es wird vermehrt Dürren geben, Überschwemmungen an anderer Stelle, weil durch die Erderwärmung höhere Verdunstungsraten erzielt werden. Es kommt zum Abschmelzen von Gletschern und Polkappen und der Meeresspiegel soll ansteigen. Manche Länder melden dann Land unter, wie Palau oder die Malediven melden sich da. Und hier beginnt vielleicht jetzt, wenn man nach den Ursachen dafür fragt, schon die erste Entzweiung. Die Ursachen, die so benannt werden, die Folgen, die so genannt werden, werden auf eine Ursache zurückgeführt, die in der Wissenschaft den Namen anthropogen trägt. Soll heißen, das, was man da erlebt an Erwärmung und Folgen, ist menschengemacht. Und das ist eine erste Weggabelung beim Argumentieren. Denn dieses Urteil, das ist vom Menschen gemacht, das hat eine rationelle Seite und eine ideologische, eine sehr verkehrte, die in die Irre geht. Die rationelle Seite ist schnell gefasst. Die Erwärmung, mit der man es zu tun hat, geht nicht auf vorgefundene Natureffekte zurück. Ja, das ist wohl so. Das kommt nicht daher, dass sich die Umlaufbahn der Erde um die Sonne verändert hätte und deswegen eine neue Erwärmung ins Haus steht. Negativ kann man das Urteil gelten lassen. Es sind nicht Natureffekte. Aber die positive Lesart, das ist vom Menschen gemacht, enthält einen folgenschweren Fehler. Die Vorstellung nämlich, dass es quasi die Gattungseigenart des Menschen ist, durch immer größere Werkzeuge technischer Art die Natur produktiv umzuformen und dadurch das Klima zu verderben. Den Gedanken muss man mal auf den Prüfstand stellen. Ohne Zweifel, es gibt große technische Werkzeuge, mit denen die Natur produktiv umgeformt wird. Das sind große Kraftwerke, die aus Öl oder Kohle Energie erzeugen und entsprechend viele Emissionen freisetzen. Das stimmt. Gleichzeitig gibt es neben dieser Technik eine große Technik, die CO2 abscheiden und sogar gefahrlos entsorgen kann. Die Norweger versuchen aktuell damit einen Markt zu bestücken. Man kann dieses Gas abfangen und unterirdisch lagern. Wenn beides nebeneinander existiert, eine Technik, die in großem Maßstab bei der Energieerzeugung und Verwendung Kohlendioxid freisetzt und daneben gleichzeitig eine Technik verfügbar ist, die die Entstehung solcher Emissionen mindern oder entstandene Emissionen entsorgen könnte, gefahrlos, dann kann es nicht mehr an der Technik selbst liegen, welches dieser Instrumente zum Zug kommt und welches nicht. Dann muss es ein Kriterium geben, mit dem entschieden wird, diese Technik, die das CO2 produziert, wird angewandt, andere kommen nicht oder weniger zum Einsatz. Und das Kriterium liegt klar auf der Hand. Dass die fossilen Brennstoffe, Öl, Gas und so fort, der Grundbaustein aller Energieversorgung waren, liegt daran, dass das der konkurrenzlos billige Stoff ist. Und andererseits, aus demselben Grund, warum dieser Stoff interessant ist für eine profitliche Erzeugung von Energie, die über die Kosten hinaus einen Überschuss erwirtschaften will. Aus genau demselben Grund ist es interessant, Abscheidungen dieser Emissionen, die Kosten verursachen, zu meiden. Sowas belastet die Bilanz. Da ist die Atmosphäre als kostenlose Müllkippe das Mittel der Wahl. So wird es gemacht. Das zweite Beispiel, dass Menschen, die dem Klimaschutz zugetan sind, gern ins Feld führen, bezieht sich nicht auf die Mittel der Produktion, sondern der Konsumtion, wo quasi der zweite Makel des Gattungswesens dingfest gemacht wird. Der Mensch in seinem Konsumwahn, Beispiel Automobil, trägt ein ordentliches Stück dazu bei, die CO2-Emissionen in die Höhe zu treiben. Und es wird, wenn man das rechnet, bestimmt zutreffen. Pro gefahrenem Kilometer bläst jedes Auto plus minus 200 Gramm CO2 in die Atmosphäre. Nur, dieses Gerät, mit dem die Menschen da unterwegs sind, das Maß, in dem dazu Emissionen beigetragen wird, ist nicht das, was der Konsument bestellt hat, sondern was ihm eine Industrie liefert, die ihre Kalkulationen des profitlichen Absatzes mit Autos treibt. Und wenn es in deren Rechnungen reinpasst, dann wird auch ein Rußpartikelfilter, obwohl er schon jahrzehntelang verfügbar war, oder ein Katalysator nicht ins Auto gebaut, weil die kostentreibende Wirkung den Umsatz schmälert, also unterbleibt das und die Emissionen wachsen. Da ist die Emission, die dem Konsumenten da als sein Verbrechen angelastet wird, in erster Instanz einmal die abhängige Variable der betrieblichen Kalkulation der Fabriken, die diese Mittel herstellen und verkaufen. Und die andere Frage, ob ein Konsument überhaupt die Freiheit hat, sich zu entscheiden, ob er von diesem Automobil Gebrauch macht oder nicht, die ist in der Welt des modernen Kapitalismus vollständig obsolet. Wer einen Arbeitsplatz hat, der braucht so ein Gerät, um seine Pflichten zu erfüllen. Punkt. Wenn man das mal zusammenfassend würdigt, dann wäre zu sagen, dass nicht der Mensch in seiner unschuldigen Bestimmung als Gattungswesen, sondern das kapitalistische Geschäft mit seinem Wachstum durchaus vorzeigbare zerstörerische Wirkungen auf die Natur zustande bringt. Und der Staat ist der Erste, der davon Kenntnis nimmt. Der entdeckt nämlich, dass mit dem Ausufern solcher Emissionen die natürlichen Voraussetzungen seines Wachstums, da muss es eine intakte Bevölkerung geben und auch noch ein Stück intakter Natur, das man verbrauchen kann, dass diese beiden Voraussetzungen allen Geschäfts beeinträchtigt werden. Die Leute in Bochum haben öfter Husten als in Friesland. Und jeder weiß warum. Da sind die großen Kohle- und Stahlkraftwerke und die Automobilkonzerne konzentriert. Das greift ein Stück Volksgesundheit an. Das ist der Preis des Wachstums, das der Staat andererseits ja gleichzeitig will. Also tritt er ein und setzt Grenzwerte. Er verbietet nicht die Verdreckung, aber er dosiert sie so, dass der Verbrauch der menschlichen und natürlichen Ressourcen so eingeschränkt wird, dass er weitergehen kann. Natürlich wollte er das Kapital da nie mit übermäßigen Kosten befrachten und deswegen waren neben Filteranlagen für CO2 ganz ohne Ironie hohe Schornsteine einmal das Mittel der Wahl, etwas für die Dosierung des Umweltdrecks zu tun. Das hieß so im Ruhrgebiet. Die Politik der hohen Schornsteine. Die Kraftwerke, die aus Verfeuerung von Öl oder Kohle ihren Strom hergestellt haben, die wurden dazu angehalten, die Schornsteine so hoch zu bauen, so an den Windfahnen auszurichten, dass der Umweltdreck verteilt wird. Das, muss man sagen, ist gelungen. Das ist so gut gelungen, dass die Wissenschaft mittlerweile seit 10 oder 20 Jahren oder wie lang bilanzieren kann, mit dieser allseitigen Praxis der staatlichen Betreuung der Umweltverschmutzung ist sowas entstanden wie eine globale Versauung des Klimas. Alle nationalen Abgasquellen, die es gibt, nicht nur in China, sondern auch hier, wirken international, ohne sich an nationalen Grenzziehungen und lokalen Beschränkungen zu orientieren. So ist das. Alle produzieren mit ihren wachsenden kapitalistischen Molochen immer mehr Emissionen, die weltweit verteilt werden, sodass am Ende sogar Staaten davon tangiert sind, die mangels Kapitalmasse auf dem eigenen Boden zu dem Dreck nicht viel beitragen können, dessen Folgen sie dennoch zu spüren bekommen. Malediven zum Beispiel. Ja, die starren wie die Schlange aufs Kaninchen auf den steigenden Meeresspiegel. Allzu viel beigetragen haben sie zu dieser CO2-Geschichte nicht. Das sind Befunde, die zirkulieren sicher schon 20, 25 Jahre in der Gemeinde der Wissenschaft, ohne dass es irgendeinen Staat groß beeindruckt hätte. Beeindruckt hat sie, auch das bemerkenswert, eine Neubewertung dieser Ergebnisse. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, der sich mit dem Thema befasst. Da gab es eine Studie von einem Briten namens Nicholas Stern. Der hat mal hochgerechnet, was das eigentlich kostet, wenn der Klimawandel so seinen Gang geht und immer mehr Wälder versauern und Flächen versteppen und irgendwo Land untergemeldet wird, weil die Pegel steigen. Und er ist darauf gekommen, das kostet jährlich 0,5% Wachstum. Das nicht quasi die Empathie des Staates gegenüber Mensch und Natur, eine Geldrechnung hat die beeindruckt. Das kostet was. Und es ist aufschlussreich, weil die, die jetzt sagen in der großen Politik, das ist nicht mehr Ökoromantik, das ist unsere Zuständigkeit, hier geht es ums Geld, die geben immerhin damit zu, dass die ruinierten Lungen von Leuten diesen Dreck einatmen, vielleicht auch brachgelegte Stücke Natur, die nicht mehr so schön ausschauen wie gestern, dass alles das herzlich wenig wiegt, es sei denn, es geht gleichzeitig etwas ganz anderes kaputt, nämlich das Geld. Erst wenn der Täter selbst das Geschäftsleben, das für seine profitliche Produktion auf diese Weise für das Anwachsen der Emissionen sorgt, wenn das selber unter seinem Effekt leidet, ja, dann fühlt sich ein Staat erstmal aufgerufen zu prüfen, was hier eigentlich vorliegt. Hat er geprüft und man kann an den Maßstäben, wie die Staaten das beurteilt haben, einiges ablesen darüber, was für eine Rolle Klimaschutz in der staatlichen Politik spielen kann und welche nicht. Ein großes Argument, mit dem der Klimaschutz in Deutschland zum Beispiel eingeführt worden ist, war vom DIW, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Klimaschutz ist billiger als Klimaschäden. Jemand, der das sagt, der gibt doch zu Protokoll, nicht der sachliche Schaden könnte ein Grund sein, hier einzugreifen. Wer sagt, Klimaschutz ist billiger als Klimaschäden, der sagt, an der Relation zweier Geldgrößen hängt es, ob man das überhaupt für ein Übel hält, gegen das man etwas tun müsste. Einer, der das sagt, Klimaschutz ist billiger als Klimaschäden, sagt auch umgekehrt, ja, wenn der Schutz teuer ist, teurer als die Klimaschäden, dann kann er gut geschehen. Dann ist das Wesentliche nicht verletzt, die Geldrechnung. Seine merkwürdige Art, einen Stoff ernst zu nehmen, indem man gleichzeitig dementiert, dass er für sich Gewicht hat. Kaum ist die erste Relativierung dieses Klimaschutzgedankens auf der Tagesordnung gewesen, kam gleich die zweite hinterher. Alle Staaten, die sich ernsthaft überhaupt mit dem Stoff je auseinandergesetzt haben, haben gesagt, Klimaschutz geht entweder international oder er ist nicht möglich. Und der Bevölkerung haben sie 10, 15 Jahre lang dafür immer als drastisches Bild das vor Augen geführt, was heute bis Kopenhagen Gültigkeit hat. Nämlich das, was nutzt es, wenn der brave und saubere Deutsche seine Windkraftwerke in die See baut und 1,2 Milliarden Chinesen juckeln mit ihren Mopeds durch die Gegend und verfeuern Kohle. Da haben sie an eine Wahrheit erst einmal appelliert und gesagt, die Emissionen, die jeder Standort erzeugt, machen doch nicht an den Grenzen Halt. Das verteilt sich doch weltweit. Was nutzt denn unsere Selbstbeschränkung, wenn die anderen das Loch gleich mit ihrem Dreck füllen? Andererseits liegt schon in dieser Bebilderung eine Lüge und die besteht in der Rollenverteilung. Nämlich so zu tun, als säßen hier, Deutschland, Europa, die ehrenwerten Schützer und dort hinten in China die bösen Verursacher. Jede Nation ist beides zugleich, Quelle dieses Drecks und andererseits Objekt der Wirkungen davon und zwar der Wirkungen aller nationalen Quellen, die sich eben grenzüberschreitend in der Atmosphäre verteilen. Klimaschutz ist international oder er geht nicht. Ja, was ist eigentlich die harte Substanz dieser Behauptung? Mag ja sein, dass die Chinesen sich zu so etwas nicht herbeilassen oder überreden lassen. Dann könnte man doch immer noch fragen, warum soll es denn dann nicht einseitig vonstatten gehen? Wäre doch auch Reduktion. Nicht allseitig, aber einseitig. Alle wissen sofort dagegen dasselbe Argument. Alle, auch die Klimaschützer. Ich meine hier die Ideologischen aus den NGOs, aus diesen Nichtregierungsorganisationen. Wenn man das täte, einseitig Klimaschutz zu betreiben, indem man solche Kosten auf sich nimmt, dann würde die Konkurrenzposition dieser Wirtschaft im Weltgeschäft kaputt gemacht. Denn die anderen hätten diese Kosten nicht. Es würden durch die Verordnung von Gebäudedämmung, von CO2-Abscheidetechnik oder der Neuentwicklung von Energien, es würden Kosten für die deutsche Wirtschaft dadurch in die Bilanzen eingestellt, die andere nicht haben. Wenn man das mal zusammen nimmt, dann hat die Würdigung des Klimaschutzes unter dem Strich eigentlich nur Einwände ergeben, warum er kein selbstständiges Ziel sein kann. Denn die Lage, dass quasi alle am selben Strick ziehen und alle diese Schutz- und Kostenmaßnahmen quasi in einem Konzert verabreden und vereinheitlichen, sodass die Konkurrenzposition keines Gutwilligen untergraben wird, das ist nicht die Lage der Dinge. Und seit Kopenhagen, seit dieser Konferenz, ist es sogar ausgesprochen so, dass es eine Einigung in dieser Frage nicht gibt. Keine gemeinsame Einigung auf irgendwelche Reduktionsziele welcher Art. Daraus möchte ich jetzt mal ein Fazit ziehen. Der Staat mag am Standort manchen Filter verordnen, um in Bochum das CO2 der Schlote zu mindern, damit die Volksgesundheit ein wenig dosierter verbraucht wird als bislang. Und der mag manches gegen den Feinstaub unternehmen, so wie in Stuttgart, wo die Straßen mit Chemikalien besprüht werden, um das zu binden. Wann immer er das tut, pflegt er seine Wachstumsbasis am heimischen Standort. Aber Klimaschutz in dem ambitionierten Sinn, wie er ausgerufen worden ist, ist die Sache der Staaten nicht. Klimaschutz in dem Sinn, jeder hält seine Industrie zurück, er legt ihr Kosten auf, damit die Erderwärmung gebremst wird, damit am Ende noch der Meeresspiegel bei den Malediven stimmt. Das ist die Sache der Politik nicht. Nicht nur aus dem genannten Grund, dass nämlich die zitierten Kosten, die es macht für das Wachstum, und die negativen Folgen, die das in Bezug auf die internationale Konkurrenzfähigkeit hat, dagegen stehen. Der andere zweite Gesichtspunkt, der ist auch zu würdigen. Solche Einwände gegen den Klimaschutz als selbstständiges Ziel, die werden für Staaten, die Marktwirtschaften betreiben, überhaupt nicht aufgewogen durch den ausgemalten Schaden, den der Klimawandel anrichtet. Auch wenn er noch so drastisch vorgeführt wird durch die Wissenschaft. Drei Erwägungen. Das erste ist, dieser Schaden liegt in der Zukunft. 2100, das ist die Maßzahl, an der sich alles orientiert. Wenn dann nicht das 2-Grad-Ziel erreicht ist, dann ist der Pegel um 1 oder 2 Meter erhöht. Es liegt in der Zukunft. Will man um dessen Willen wirtschaftliches Wachstum hier und heute beschädigen? Ein Beleg dafür, dass das nicht der Standpunkt ist, liegt zweitens in der Risikobereitschaft, die Staaten aufbringen, und zwar schon auf ihrem heimischen Boden. Denkt mal an den Fall Asse. Was erfährt man in diesen Tagen? Die kippen seit Jahrzehnten ein Giftfass nach dem anderen in einen Salzstollen. 120.000 an der Zahl, mit Plutonium und Tierkadavern, vieles gar nicht geprüft, nicht gewusst, das kippen die da rein. Die betreiben AKWs in ihrem Land, von denen jedes einzelne die Potenz hat, erinnert euch an Tschernobyl, große Teile von Volk und Territorium niederzumachen. Und die giftigen Abfälle lagern die unter ihrem eigenen Boden in der Asse. Und haben darauf spekuliert, dass am besten der ganze Schacht absäuft, bis irgendwann das Plutonium im Trinkwasser und im Volk ankommt. Ja, ein Staat, der für sein wirtschaftliches Wachstum so abgebrüht auf dem eigenen Territorium verfährt, der wird doch nicht wegen des Pegels in Palau sagen, er dreht seiner Wirtschaft den Hahn ab und erlegt ihnen Kosten auf, die sie nicht tragen können. Der dritte Gesichtspunkt, man merkt ja, dass die Berichterstattung differenzierter wird. Was da eigentlich an Schaden, jenseits der Frage, dass er in der Zukunft liegt, überhaupt eintritt, na, das fällt je nach Region und Staat unterschiedlich aus. Nehmt's mal im nationalen oder europäischen Rahmen. Na, da konkurrieren doch schon die Meldungen, ob mehr betont wird, der Skiwinter in Österreich wird kürzer. Da fallen halt die Umsätze ein wenig ab bei den Bergbahnbetreibern. Ja, und andererseits wird aber auch die Weinernte größer und der Umsatz der Winzer steigt. In Südspanien kommt vielleicht wirklich die Versteppung weiter voran. Aber schaut mal auf Arte, erfährt man sowas häufig. Die Tundra, von der wird schon erwartet, dass das eine blühende Landschaft wird, und Monsanto will da große Agrarbetriebe hinpflanzen. Die Räder sitzen schon im Startloch, weil das Eismeer beschiffbar ist. Da geht demnächst das Traumschiff lang. Das ist so. Eigentlich gibt es bloß eine Handvoll Staaten, von denen man sagen kann, die schiffen wirklich ab. Also Palau, Malediven und die sich Gruppe der 77 oder so genannt haben auf diesem Klimagipfel. Also sollte das Fazit sagen, Klimaschutz ist gewiss nicht ein politisches Ziel, das mit diesem emphatischen Gehalt, der ihm immer beigelegt wird, wirklich der Stoff ist, den die Politik da umsorgt. Umgekehrt, jetzt komme ich zu meinem dritten Punkt, nämlich zur Energiepolitik der Staaten, ist überhaupt nicht zu bestreiten, dass in allen Staaten mehr oder weniger so etwas stattfindet wie ein energiepolitisches Umsteuern. Alle wollen weg von den fossilen Energieträgern, Gas und Öl. Alle setzen auf Solarzellen, Photovoltaik, Windkraft und so fort. Überall wird politisch die Energiebasis umgebaut, und zwar ganz ohne Einigung in Kopenhagen. Selbst Staaten, die sich selber bis vor kurzem noch als große Kritiker des Klimaschutzgedankens verstanden haben, die tun das schon seit 10, 15 Jahren. Zum Beispiel die USA. Bis vor einem Jahr war noch Bush im Amt. Und die Position von Bush in Amerika war, Klimawandel ist eine Lüge. Die bauen aber in Amerika seit 15 Jahren ihre Energie um und wollen Weltmarktführer bei Renewables werden. China zum Beispiel, auch ein Beispielfall, gilt als der größte Dreckspatz auf der weiten Erde. China ist Großkunde bei Siemens Renewables. In der Süddeutschen von gestern stehen die Zahlen. Die bauen 100 Gigawatt mit Windrädern auf. Das entspricht einem X-fachen der gesamten deutschen Stromversorgung, die die aus Windrädern produzieren. Anders gesagt, dieses energiepolitische Umsteuern, das wirklich stattfindet, und zwar bei allen, selbst bei Kritikern des Klimaschutzes, muss andere Gründe haben als die vorgestellten ökologischen. Rettet die Menschheit vor der Erwärmung, bewahrt das Meer vom Anstieg seiner Pegel. Der Grund dafür ist dann ernsterer Natur und liegt darin, dass die Nationen mit der Art, wie Energie produziert und verarbeitet wird, unzufrieden sind. Die wollen ein neues Energiefundament in ihren Nationen etablieren und sind mit dem Überkommenen unzufrieden. Warum? Dazu vielleicht ein kurzer Blick auf die besondere Rolle, die Energie in einer kapitalistischen Wirtschaft spielt. Energie ist einerseits ein Verkaufsartikel wie vieles andere auch, wie Spaghetti oder Automobile oder Kleidung. In einer anderen Hinsicht aber ein ausgezeichneter Artikel. Energie geht als Kost in jede Kapitalkalkulation ein. Entweder durch den Sprit, den die LKWs verfeuern oder die Postautos verfahren, oder durch den Strom, den die großen Maschinen der Industrien verbrauchen oder die Computer und Telefone. In jeder Bilanz ist Energie ein wichtiger Posten. Das ist sowas wie der universelle Schmierstoff des nationalen Wachstums. Überall wird er gebraucht, überall als Kostengröße im Blick zu halten, für die Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft. Und deswegen ist die Energiewirtschaft eine Staatsangelegenheit. Ein Staat kümmert sich um den Energiesektor. Er will mindestens, dass drei Anforderungen erfüllt sind. Energie muss erstens flächendeckend vorhanden sein in einem Staat, der aus seiner Scholle ein wuchtiges Kapitalwachstum schlagen will. Das reicht nicht in Bremen oder Frankfurt. Das muss auch in Friesland klappen, flächendeckend. Die Versorgung muss sicher sein. Da darf es nicht nur deswegen, weil die Ukraine und Russland in einem Zwist liegen, zu einem Engpass kommen, der am Ende das Fabrikleben lahmlegt. Und es muss billig sein, um die Kosten der Bilanzen, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie im Auge zu behalten. Öl und Gas, diese beiden Grundpfeiler, die waren das deswegen in der Energieversorgung der Nachkriegszeit, weil sie so konkurrenzlos billig waren. Und an dieser Art Basis der Energieproduktion und Technik zeigen sich in der heutigen Lage erhebliche Schönheitsfehler. Nicht einfach in dem Sinn, dass die Öllagerstätten endlich sind, das sind sie wohl auch, aber was ist nicht endlich auf dieser Welt? Diese Ressourcen unterliegen einer verschärften Konkurrenz. Es gibt neue mächtige Aufsteiger in der Weltwirtschaft, allen voran China, auch Indien wäre zu nennen, die um diesen Stoff konkurrieren. Das macht den Preis zu einer prekären Sache, wenn so viele Konkurrenten sich auf diesen Stoff werfen. Aber nicht nur der Stoff ist eine Streitfrage. Erst recht ist eine Streitfrage das Verfügungsrecht über den Stoff. Nehmt mal als Beispiel die USA. Die sagen zum Beispiel, dass sie darunter leiden, dass ausgerechnet solche Typen wie Chavez auf einem riesigen Ölvorkommen sitzen, das sie auch noch in die USA gewinnbringend verkaufen. Man darf sich da auch nicht vertun. Amerika ist ein großes Land, die haben auch eigene Ölquellen. Aber 60% des amerikanischen Öls ist Import, unter anderem von Venezuela. Also steht Amerika auf dem Standpunkt, das ist ein widersetzlicher Staat, der mit linken Experimenten, so ihr Urteil, auf Abwägen ist, eigentlich Allianzen gegen Amerika schmiedet und mit den Staaten des Bösen paktiert, Iran gehört dazu, Kuba auch. Ausgerechnet denen kaufen wir einen Stoff ab, mit dem wir eigentlich Feinde reicher machen. Da liegt die Quelle ganz in der falschen Hand und wir hängen davon ab. Das gefährdet die Sicherheit der Vereinigten Staaten. Genau das übrigens hat Clinton auf dem Kopenhagen-Gipfel auch gesagt. Was ist das Gefährliche an CO2? Darauf hat sie drei Antworten gegeben. Erstens bedroht CO2 die Sicherheit Amerikas. Zweitens bedroht CO2 die Wirtschaft. Und drittens das Klima in der Reihenfolge. Für die EU, die ja an vorderster Front mit ihren Windrädern unterwegs ist, ist die Lage am Energiemarkt auch nicht erfreulich. Ihr Zugriff auf Öl, das sie unter dem eigenen Boden so gut wie nicht besitzt, war immer daran gebunden, dass sie an der Seite der Supermacht USA gegen widerborstige Verkäufer in der OPEC den Letztzugriff militärisch sichern kann. Die NATO, das haben hier die meisten gelernt, wenn ich das Alter richtig einschätze, die NATO hat immer auch unser Öl verteidigt, unsere Seewege zum Öl sicher gemacht. Diese Sicherheit, die kommt auch für die EU in zweifacher Hinsicht abhanden. Denn die USA stehen ja seit dem Antiterrorkrieg eigentlich gar nicht mehr als verlässlicher Verbündeter an der Seite der EU, sondern verfolgen Kalkulationen, die sich sogar über die Interessen der EU hinwegsetzt. Den Irakkrieg haben die ohne das Plazett von Schröder gemacht und damit schwer Interessen von Siemens und anderen beschädigt. Und nach der anderen Seite hin sind sie eigentlich, die Hauptverbündeten von damals, eine Quelle der Verunsicherung, die erst den Irak angezündet haben, demnächst vielleicht Iran und damit wieder ein Stück Unsicherheit in den Energiemarkt und den deutschen Zugriff dahin bringen. Zusammengefasst leidet so für alle Staaten, die auf derselben Basis Energie produzieren, mit Öl und Gas, die Sicherheit der Versorgung mit dem Stoff, genauso wie seine Billigkeit. Und deswegen haben sie auch alle mehr oder weniger dasselbe Ideal vor Augen. Nämlich so etwas wie eine energiepolitische Unverwundbarkeit herzustellen, indem sie eine neue Art von Energietechnik aufbauen, die peu à peu, aber tendenziell komplett die Abtrennung erlaubt von den fossilen Energieträgern Öl und Gas. Davon wollen sie weg. Das Ziel, ja, sowas wie eine unverwundbare Energiebasis mit neuer Technologie herstellen, das eint alle Maßnahmen, die man in Deutschland, aber nicht nur da, beobachten kann bei der energiepolitischen Umbauveranstaltung. Schaut mal nach Deutschland. Die bauen große neue Offshore-Parks in die Nordsee und Ostsee. Und wie man liest, soll bis 2020 20% aller Energie daraus kommen. Gleichzeitig eröffnen die brandneue Kohlekraftwerke. Das passt doch nicht unter den Begriff Klimaschutz. Es ist doch eine irrwitzige Vorstellung zu sagen, ich weiß, dass es um die Verminderung der CO2-Emissionen geht, in Ansehung der Windräder, die sie bauen. Und gleich daneben bauen sie die größten Dreckschleudern Europas neu auf. Ganz am Rande gibt es in Nordrhein-Westfalen gerade einen Streit. Die müssen in Nordrhein-Westfalen ein Gesetz streichen, damit E.ON sein Kohlekraftwerk in Datteln vollenden kann. Da haben sie nämlich in einem Gesetz diese Schwärmerei vom Klimaschutz reingeschrieben und gesagt, sie möchten eigentlich nicht solche Stinker vor ihrer Tür haben, aber E.ON möchte so einen Stinker haben. Also wird das Gesetz gekippt. Ein anderes Projekt, lange schon unterwegs, Biodiesel, Ethanol aus Mais wird gewonnen. China ist hier ein Vorreiter. Die kaufen riesige Ländereien in Afrika und Südamerika auf, um Biosaaten auszubringen, um Energie zu gewinnen, die nicht aus Erdöl und Gas kommt. Desertec. 400 Milliarden wollen die Europäer da in den nordafrikanischen Sand setzen, um Solarzellen aufzubauen, die dann mit großen Unterseekabeln die Energie nach Europa transportieren. Und dann kommen noch die AKWs, die nie in irgendeinen Zusammenhang gebracht waren zur Zeit der Gründerväter mit der Verminderung von CO2-Emissionen. Aber diese Heuchelei, dass sie diesen Dienst erbringen, die ist ihnen jetzt gerade recht. Gebraucht werden sie als ein Stück Unabhängigkeit von Öl und Gas. Das sind wieder Meiler auf dem eigenen Boden mit dem eigenen Uranbrennstoff. Und um die Entsorgung braucht sich ja die deutsche Atomindustrie keine allzu großen Sorgen machen. Man kann das in die Asse kippen. Nehmt mal darum eine Klammer, ja? Windräder hier, daneben funkelnagelneue Kohlekraftwerke, die größten CO2-Emittenten. Dann Desertec und AKWs. Das lässt sich doch nicht alles unter diesen Titel packen. Hier geht es um die Verhinderung von Klimafolgen. Das, was die wirklich eint, diese Maßnahmen, ist, dass auf diese Weise die Abhängigkeit von fossilen Trägern, insbesondere von auswärtigen Energieträgern, vorankommt, die Abhängigkeit gemindert wird und Zugriff genommen wird auf neue Energiequellen. Und das Ideal, das Staaten da vor Augen haben, ist, man will nicht abhängig sein, sondern andere abhängig machen. Eben dadurch, dass die Energie möglichst künftig nicht mehr ein Bodenschatz ist, sondern sowas wie ein Industrieprodukt, das man selber günstig herstellt, das alle anderen brauchen und das man deswegen verkaufen kann. Energie als Bodenschatz, wenn man mal so amerikanische Diskussionen verfolgt, wird ja schon quasi wie eine politökonomische Entgleisung behandelt. Die ganze Welt der Staatenkonkurrenz, die mit ihren nationalen Wirtschaftsstandorten den Weltmarkt bestücken und dort um Erträge gegeneinander kämpfen. Das Prinzip dieser Konkurrenz besteht darin, dass die Standorte die Kapitalproduktivität aneinander messen. Wer kann anderen Absatzmärkte streitig machen, dadurch, dass er mit einer preiswerten Ware Konkurrenten aussticht? Ja, diese Hierarchie, die ihnen da vorschwebt, den maßgeblichen Staaten, ist ganz durch ihre Kapitalwucht bestimmt, daran gemessen. Ist ja sowas wie ein Bodenschatz, eine Laune der Natur, die plötzlich Staaten in eine Hierarchieposition bringt, wo sie eigentlich gar nicht reingehören. Bloß weil unter ihrer Kruste Öl liegt, werden diese Scheichs reich wie Scheichs, mir fällt kein besserer Vergleich ein, machen andere davon abhängig und gehören dann auch noch zu den falschen 50ern, die die Weltmacht anfallen. Insofern ist dieser Umbau, der da auf den Weg gebracht wird, Energie soll als Produkt einer Industrie zustande kommen, nicht umgeformter Bodenschatz sein, sodass er nicht mehr fremden Herren gehört, sondern in die eigene Zuständigkeit fällt. Das führt jetzt schon zu einer Neueinstellung der Gewichte der Staaten in der Welt. Staaten werden in eine neue Rolle hinein aus einer alten herausbuxiert. Die Ölscheichs zum Beispiel haben über sich selbst das Urteil. Sie sind auf einem absteigenden Ast. Selbst die müssen energiepolitische Umstellung betreiben. Das geht nicht so weiter. Und Afrika spekuliert vielleicht darauf, dass sie als Standort dieser riesigen Solarzelle, 400 Milliarden sind im Gespräch als Investitionsvolumen, vielleicht neue Einnahmequellen darüber erschließen, dass sie dort als Wachposten für die Investitionen von E.ON und der Deutschen Bank in Sold stehen. Auch sowas wirft Fragen der Sicherheit in höchstem Grade auf. Weil die EU sich zum Beispiel fragt, wie man die vielen nordafrikanischen Staaten eigentlich beurteilen muss hinsichtlich ihrer Stabilität und wie man sie unter Kontrolle halten kann, damit man die vielen Solaranlagen am Ende nicht doch buchstäblich in den Sand gesetzt hat. Dieser Umbau der nationalen Energiebasis kommt voran, um die eigene Konkurrenzposition zu stärken und ist gleichzeitig eine Belastung. Das ist so. So etwas kostet Geld. Jede Gebäudedämmung, die verordnet wird für Unternehmen, um Öl einzusparen, um von dieser Abhängigkeit wegzukommen, belastet die Unternehmen mit Kosten, die privaten auch. Die Aufträge, neue Energietechnik zu entwickeln, das sind Kosten für Forschung und Entwicklung. Die wollen geschultert sein. Und das, der unhinterfragbar notwendige Umbau des Energiegeschäfts, verursacht Kosten für die ganze Industrie eines Standorts. Das stachelt die Staaten zu einer Überlegung nach vorn an. Nämlich zu der, ob es nicht ginge, die Konkurrenten, gegen die man sich auf so eine Weise stärken möchte, für ein Energieregime zu gewinnen, sodass die eigenen Kosten unschädlich gemacht werden fürs Wachstum und die anderen benutzt werden können, sodass man am Ende einen Vorteil in der Konkurrenz herausschlägt. Sowas wird überlegt. Dieses Kalkül teilen alle Nationen, weg von der fossilen Energie, ohne Schaden am Wachstum zu nehmen. Und da möchte man gerne die Konkurrenten einspannen, um das zu erreichen. Klimaschutz ist für dieses Projekt der passende Titel. Klimaschutz ist eine blendende Erfindung für diese grenzüberschreitende Energiepolitik. Und zwar aus zwei Gründen. Der erste ist, wer Klimaschutz sagt, der präsentiert sein nationales Interesse am Umbau seiner Energiebasis als ein übernationales, quasi unegoistisches Interesse, das alle teilen können, ein Menschheitsanliegen. Das bewegt sich noch quasi im Feld der Diplomatie solcher Gipfel, wo man dem nationalen Egoismus zustimmungsfähig macht. Man präsentiert ihn als Menschheitsanliegen, dem doch alle anderen ihre Zustimmung eigentlich nicht verweigern können. Das andere aber ist, Klimaschutz hat eine Verbindung zur Energiepolitik, die da wirklich sachlich betrieben wird, die, Ironie der Geschichte, in einer chemischen Verbindung besteht. CO2, Kohlendioxid. CO2 steht für die Absage an die fossilen Energieträger. Aber so ausgedrückt, dass die Folge davon, die Minderung des CO2-Ausstoßes, als die eigentliche Absicht präsentiert wird. Die Absage an Öl und Gas drücken Sie nicht so aus, das machen wir, um unabhängig zu werden, um auf eigenen Füßen zu stehen, sondern Sie drücken es an der Wirkung des Verbrennungsproduktes aus. Das ergibt dann, wenn wir das machen, weniger CO2. Und siehe da, ist das nicht genau dasselbe Gas, das die Erde erwärmt und das Klima verdirbt? Jetzt haben wir Standbein und Stielbein. Standbein ist die Energiepolitik. Wenn man jetzt noch Zweck und Wirkung vertauscht, den Zweck, Umbau der Energiebasis an der Wirkung ausdrückt, weniger CO2 wird emittiert, dann hat man Klimaschutz als den glaubwürdigen Titel von Energiepolitik eingeführt. Und mit dieser Verwechslung lässt sich sogar noch arbeiten. Das kann man operationalisieren. Man kann nämlich jetzt, wenn der Abschied von den fossilen Energieträgern sich wegen seiner Wirkung als Minderung der CO2-Produktion ausdrücken lässt, mit anderen Staaten darum rechten, welche Reduktionsziele beim CO2 man vereinbaren möchte. Denn dass da Reduktion im Spiel ist, das kommt eben wegen der Umstellung der Energie auf andere nicht fossile Träger. Und wenn man das könnte, wenn man andere Staaten zu einer Reduktion von CO2-Zielen, von CO2 verpflichten könnte oder sie dafür gewinnen könnte, dann wäre es besonders gut, wenn die zur Erreichung dieser Ziele auf eine Technik angewiesen wären, die man selber als federführender Chef im Weltenergiemarkt anbieten kann. Die deutsche Spekulation war ja immer schon mit Händen zu greifen. Die würden gern andere Staaten auf eine CO2-Reduktion verpflichten, die sie mit ihren alten Kraftwerken nicht zustande bringen, sodass sie deutsche Windräder einkaufen müssen. Dann wäre nicht nur die Kostenbelastung in Deutschland für die Industrie ein gutes Stück unschädlich gemacht, sondern man hätte aus der Drangsal der anderen Nationen eine Geschäftsquelle gemacht, einen Exportschlager für die eigenen Renewables. Kyoto ist jetzt ungefähr 13 Jahre alt oder so, war tatsächlich ein Versuch, ein solches Regime der CO2-Reduktion zu etablieren. Die haben sich mal darauf verstanden, die Staaten, einige, nicht alle, 5% Minderung gemessen an dem Auspuffniveau von 1990 zu beschließen. Freilich, jede Nation hat daran gedacht, so ein Beschluss darf natürlich nicht das nationale Wachstum angreifen. Deswegen haben sie die Rechnung so zugeschnitten, dass das eben nicht passiert. Sonst macht nämlich keiner mit. 1990 war zum Beispiel für Deutschland deswegen so ein unverzichtbares Datum, weil just zu dem Zeitpunkt die DDR zusammengebrochen ist und quasi der entfallene Qualm des heimgeholten Stücks Deutschland ein gutes Stück Spielraum geschaffen hat dafür, dass die deutsche Industrie mit ihrem Dreck weiter wachsen kann. Man hat einfach die Kapazität Gesamtdeutschlands hochgerechnet, obwohl eine Hälfte, jedenfalls schlotpolitisch gesehen, amputiert war, sodass Luft im Spiel war. Ostdeutsche Staaten zum Beispiel durften die Bereiche, mit denen sie gar nichts anfangen konnten, kapitalismusmäßig, ihre riesigen VEB-Betriebe, die durften sie als CO2-Senke anrechnen und verrechnen mit dem CO2-Ausstoß, den sie haben. Sonst hätten auch die Polen und solche Staaten nie mitgemacht. China zum Beispiel. China hat den Status eines Entwicklungslands bekommen, hat deswegen bei Kyoto unterzeichnet und mitgemacht bei den Klimaschützern. Und der Kniff am Status Entwicklungsland war, so ein Land ist von jeder Reduktion freigestellt. Und die USA haben sich einfach auf den Standpunkt gestellt, das ist eine Lüge, da machen wir nicht mit. Das haben sie einmal unterzeichnet und darauf einen Zertifikatehandel gegründet. Und die Überlegung, die Philosophie, wie sie sagen, war die, wenn man für jedes Dreckpaket ein Zertifikat austeilt, das am Ende sogar gehandelt wird und verkäuflich ist, dann wird es eine Kalkulation erst der Betriebe, dann der ganzen Nationen, dass sie doch Geld investieren könnten in eine Technik, die diesen CO2-Ausstoß minimiert und das nicht mehr benötigte Zertifikat ein verkaufbarer Handelsartikel wird für die Unternehmen, die wachsen, ohne in energieeffiziente Techniken zu investieren. Die können dann ein neues Dreckpaket kaufen. Sodass unter dem Strich tendenziell, wenn dieser Druck auf alle ausgeübt wird, sich die Tendenz durchsetzt, es lohnt sich, in effiziente Energie zu investieren. So eine Philosophie steht Pate bei diesem Zertifikatewesen. Und das haben sie auf die Nationen verteilt. Die haben auf die verschiedenen Länder, die das unterzeichnet haben, ein Paket Zertifikate verteilt, und zwar so viele, so hat jedes Land gerechnet, dass das eigene nationale Wachstum dadurch möglichst nicht behindert wird, aber gleichzeitig so wenige, dass andere Nationen Nachfrager werden, denen man nicht gebrauchte Zertifikate verkaufen kann, sodass daraus eine Geschäftsquelle wird. Oder, wenn die anderen das vermeiden wollen, dass sie Geld in Zertifikate stecken müssen, dann bleibt ihnen nur der Weg, bei uns anzuklopfen und moderne Energietechnik zu kaufen. Dann machen wir einen Exporterfolg. Also ist unter dem Strich dieses ganze Zertifikatewesen und der Handel mit Emissionszertifikaten ein Kräftemessen zwischen Standorten, nämlich hinsichtlich der Frage, für wen ist die Vorgabe, auf die man sich da einlässt, eine Last und für wen wird sie eine Verdienstquelle? Ja, jeder wollte natürlich die Verdienstquelle, nicht die Last. Und deswegen ist nach 12, 13 Jahren Kyoto, wenn man die Bilanzen mal liest, es so, dass die meisten die Reduktionsziele nicht erreicht haben, bevor, falls ihr euch erinnert, Berlusconi mit dem Mailänder Dom zusammengestoßen ist, hat er ein heftiges Gefecht gehabt mit der EU. Er will unbedingt mehr Zertifikate als genehmigt, weil die italienische Industrie mehr Dreck ausstößt. Naja, und die sie erreicht haben, die teilen sich noch einmal, wenn man die Bilanzen anguckt. Was nämlich die Griechen mit ihrem Haushalt können, das können die anderen beim CO2 schon lange. Kreative Buchführung. Kopenhagen, die letzte Konferenz, ist gemessen an diesem Protokoll von Kyoto, an dieser Vereinbarung, die es da gegeben hat, ein gewisser Fortschritt. Nämlich dahingehend, dass diese Konferenz mit ihrem Eklat offen zu Protokoll gibt, einen Willen zu gemeinsamen Reduktionszielen gibt es nicht. Die einigen sich da auf nichts. Und der schöne Schein, man würde da gemeinsam im Namen der Menschheit die Meerespegel regulieren, der ist verschwunden. Dennoch hat keiner der Staatsmänner auf dem Standpunkt gestanden, das ist eine Fußnote der Geschichte, was kümmert uns Kopenhagen? Die sind alle hingefahren. Obama und Merkel und alle wichtigen Staatschefs, auch der chinesische, waren dort. Ja, warum? Weil das immerhin ein Gipfel ist, auf dem befunden wird über die grenzüberschreitende Bewirtschaftung von Energie und Energietechnik, was Nationen für existenziell halten. Denn jede arbeitet daran, ihre Energiebasis umzubauen, möglichst andere für Verträge, multilateral oder bilateral, zu gewinnen, um dabei Konkurrenten zu benutzen, statt selber unter die Räder der Konkurrenz zu kommen. Dieser Standpunkt eint die Nationen, deswegen fahren sie dahin. Allerdings aus sehr konträren Berechnungen. Und die konnte man auf dem Gipfel ja sehen. Die USA sind angereist, auch schon vorher per Proklamation. Nicht mit dem Willen, über solche Reduktionsziele und so ein verlängertes Regime von Kyoto zu verhandeln. Der Obama hat vertreten, er redet über Reduktionsziele gar nicht, es sei denn, vorher gibt es eine Einigung über ein internationales Aufsichtsregime. Und wie die Einigung aussieht, war die Überschrift seiner großen Rede, dass nämlich Leadership der USA dafür das Passende ist. Ein Mann, der so antritt und eine Weltmacht auf diesem Gipfel vertritt, naja, der trägt die Konkurrenz dort schon gar nicht mehr auf dem Feld der Energie- und energiepolitischen Vereinbarungen aus, sondern gewissermaßen in der Etage darüber, nämlich bezüglich der Frage, wer hat hier eigentlich die Aufsicht? Wer führt sie? Wer unterliegt ihr? Und da hat der Obama klare Vorstellungen. Amerika führt sie und der damit angegriffene Staat war in erster Instanz China. China unterliegt ihr und soll das zugeben. China sollte zugeben, sie sind der größte Dreckspatz in der CO2-Frage und sollen Bereitschaft bekunden, sich einem solchen Regime internationaler Aufsicht über Emissionen zu unterwerfen. China ist als Staat angetreten und hat auf derselben Ebene dagegen gehalten. Der Wen Jiabao hat zu diesem Vorstoß gesagt, so etwas, dieses Ansinnen Obamas, verletzt Chinas Souveränität. Kommt also nicht in Frage. Die verhandeln auf gleicher Augenhöhe. Nicht quasi als Objekt einer Aufsichtsmacht, die den Platz anweist. Und sie haben sich gegen die EU gestellt. Die haben sich gegen die EU gestellt mit dem Argument, die Reduktionsziele und energiepolitischen Standards, die ihr verordnet haben wollt, die vertragen sich nicht mit chinesischem Wachstum. Das ist mit uns nicht zu haben. Und die Chinesen sind wohl umgekehrt auch gar nicht in der Position, dass sie sich aus der Vereinbarung solcher Standards etwa dasselbe versprechen könnten wie die EU. Dass, wenn sich nämlich andere darauf einlassen, man selber Punkte macht als Hauptexporteur der Technik, die man unbedingt braucht, um sowas einhalten zu können. China kauft in großem Maßstab erneuerbare Energietechniken, ist aber noch nicht der am Weltmarkt durchgesetzte Verkäufer, der daraus den großen Gewinn zieht. Bleibt noch die dritte Position und dann sind wir schon fast durch. Die EU. Es ist der einzige Staatenblock, in sich auch zerstritten, der noch so etwas sein will wie ein energiepolitisches Machtzentrum mit Standards, die verbindlich sein sollen. Auch dann, wenn USA und China nicht mitziehen. Die kalkulieren so, weil sie sich davon versprechen, so können sie den eingeführten Erfolg, den sie als Exporteure von Klimatechnik haben, am Markt festigen und ausbauen, bevor sie unter die Räder der Konkurrenzoffensive von Amerika und demnächst China kommen. Versucht haben sie sowas wie eine Koalition der Gutwilligen, andere Entwicklungsländer um sich scharen mit dem Angebot, ihr kriegt Kredite, wenn ihr dafür die Klimatechnik von Siemens oder RWE kauft, mit sehr mäßigem Erfolg. Bleibt noch der letzte Splitter der Konferenz, der erklärt, warum auch die Have-Nots auf dieser Konferenz auflaufen. Palau, Malediven, Sudan. Sudan hat sich als Sprecher dieser Gruppe aufgebaut. Die haben einen Eklat produziert auf dieser Konferenz, da wäre das Ding fast auseinandergegangen. Sudan hat den Standpunkt dieser Länder verkündet mit dem Satz, die Verweigerung der Energietechnik aus Industriestaaten für Entwicklungsländer ist schlimmer als der Völkermord an den Juden. Das haben sie gesagt und gedacht haben sie, wenn die mit so dicken Autos rumfahren, dann steht uns demnächst das Wasser bis zum Hals und die Leute können nicht mehr leben auf den Malediven, die gehen unter, keiner nimmt sie. Völkermord. Das haben sie gedacht, haben sie auch gesagt. Wie haben sie kalkuliert? Na, immerhin. Man muss sagen, selbst so ein kleiner Staat, der eigentlich ausschließlich in der Rolle des Betroffenen vorkommt und nicht als mächtiger Repräsentant eines Kapitalstandorts, der Energie technisch etwas bieten kann. Auch die haben eine Berechnung im Kopf. Nämlich die, wie viel lassen sich die anderen eigentlich ihren moralischen Heiligenschein kosten? Könnte man nicht mit dem Argument, mit dem sie die ganze Weltöffentlichkeit umgarnen, wir betreiben Klimaschutz, quasi erpresserisch gegen sie wenden und sagen, dann lasst euch mal ein paar Millionen kosten, damit Palau Windräder kriegt. Und außerdem ist in Abstimmungsprozeduren ja auch das nicht zu unterschlagen. Ich glaube, da gilt ja auch One Man, One Vote in diesem Pferch da in Kopenhagen. Und ein paar Stimmen kann man ja auch immer gebrauchen. Das ist gewissermaßen adressiert an die Freunde des Klimaschutzes, das bedrückende Fazit von Kopenhagen. Dieser Gipfel war sich nur in einem einig, dass es nämlich keine Einigkeit gibt. Die betreiben ihren energiepolitischen Umbau miteinander als Konkurrenzveranstaltung gegeneinander. Und der einzige Konsens, der auf diesem Gipfel zu haben war, außer dem grundsätzlichen Dissens, war der, ein nächster Gipfel soll folgen, auf dem über die Folgen gesprochen wird. Das ist gewissermaßen die Signalisierung weiterer Kooperationsbereitschaft, die deswegen nötig ist, weil man den nationalen Umbau unter Inanspruchnahme der Konkurrenten betreiben möchte, also den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen will. Das also ist erst einmal mit Kopenhagen gestrichen, dass man als Staat, der neue Energiepolitik betreibt, andere mit einem energiepolitischen Regime für sich in Anspruch nehmen kann, um Kosten unschädlich zu machen. Staaten kann man dafür nicht in Anspruch nehmen. Bürger, die eigenen, kann man dafür ganz gut in Anspruch nehmen. Was bei den Staaten, den auswärtigen Konkurrenten misslingt, das geht ganz gut bei den eigenen Bürgern. Die haben ein EEG verabschiedet, Erneuerbare Energiengesetz. Ja, man muss mal die Zahlen würdigen. Ja? Der Solarstrom kostet das Siebenfache. Das kostet 42 Cent eine Kilowattstunde statt 6 Cent des Normalstroms an der Börse in Leipzig. Der Strom eines Windrads kostet 15 Cent statt 6. Diese Beträge summieren sich jetzt auf zunächst einmal ab heute bis 2015 40 Milliarden, mit denen die erneuerbare Energienindustrie subventioniert wird. Das ist die Subventionierung dafür, dass SolarWorld oder Repower profitabel Strom in ein Netz einspeisen. Bezahlt durch die Verbraucher. Die machen die Sache profitabel. Oder man kann es nicht mal mit der Preispolitik betreiben. Sarkozy zum Beispiel hat versucht, eine Klimasteuer einzuführen. Und auch da hätte jedem Klimaschützer auffallen können, wie wenig das mit dieser Philosophie des Klimaschutzes zu tun hat. Der Sarkozy hat nämlich in sein Klimasteuergesetz reingeschrieben, welche Industriezweige alles davon ausgenommen werden müssen, sodass ein höchstes Gericht in Frankreich das Gesetz verworfen hat mit dem Argument, es sei kein Gesetz, weil ihm der Charakter der Allgemeinheit fehlt. Verkauft wird den Menschen im Land diese imperialistische Energiepolitik, jetzt nenne ich sie mal so martialisch, den Bürgern als Umsteuern im Geiste des Klimas. Und das Ärgerliche ist, die so angesprochenen Bürger ziehen mit. Die lassen sich auch durch Kopenhagen nicht belehren, wo Kopenhagen eigentlich doch die Klarstellung war, Klimaschutz ist nichts als der beschönigende, rechtfertigende Titel für eine neue Energiepolitik weg von den fossilen Energieträgern und nicht selbst so etwas wie ein Ziel. Das glauben die aber nach wie vor. Und zwar so heftig, dass sie ihre moralischen Überlegungen, und damit komme ich zu meinem letzten Punkt, sozusagen in eine Alltagspraxis überführen.
Kannst du aber kurz halten, ob ich das noch Erklärungsbedarf?
Bitte.
Weil ich umgehe. Also ich finde das sehr überzeugend, dass das Bild, die wir beschritten haben, die Energiepolitik ist. Du hast auch angefangen damit, dass sie selber den Klimawandel als Schaden finanzieren. Das ist jetzt nicht das Motiv für, warum sie das machen, aber als Schaden sehen sie es ja schon. Und ich denke übrigens auch, dass diese ganzen Argumente, naja, es trifft die einzelnen Länder halt unterschiedlich. Natürlich für Länder, die davon leben, dass sie die ganze Welt benutzen, also die Handelsgroßmächte, Exportweltmeister und andere der Art, dass die da tatsächlich diesen Gesichtspunkt auch ein Stück weit weiter haben, als der, bei denen das nicht der Fall ist. Die dann halt, je nachdem, wie sie klimatisch liegen, eher ein Vorteil, eher ein Nachteil haben. Aber für Deutschland zum Beispiel ist eine Unordnung der Staatenwelt mit Klimaflüchtlingen und wäre durchaus ein Gesichtspunkt.
Natürlich ist das ein Gesichtspunkt. Auch die genannten Folgen des Klimawandels, ja, die Versteppung wird Spanien ärgern. Überschwemmungen größeren Ausmaßes, wenn die Meeresspiegel wirklich ansteigen, wird Holland schweren Schaden zufügen. Das wird auch Kosten verursachen. Die Folgen sind auf diesem Feld, wenn die Wissenschaft da richtig gerechnet hat, und darauf verlasse ich mich jetzt zunächst einmal, die sind auf diesem Feld genauso unbestreitbar wie bei Kernkraftwerken. Bei Kernkraftwerken hat die Radioaktivität die bekannten Folgen, die Leukämie bei den Menschen und die Krebsrate zu steigern. Und sie verursacht noch so einiges andere. Die Folgen sind objektiv. Eine ganz andere Frage ist, ob ein Staat in einer Welt von Konkurrenz von Staaten sich diese umspannende Beschädigung und ihre Vermeidung zu einem Ziel machen kann. Und darauf sollte die Antwort heißen, nein. Dass sie dennoch so aktiv sind auf dem Feld der Energiepolitik, um das abzuschließen, den Gedanken, hat deswegen unökologische Gründe. Die haben ganz andere, nämlich die zitierten Mängel ihrer bisherigen Energiebasis zu überwinden, warum sie energiepolitisch umsteuern. Die Bürger aber haben den Klimaschutzgedanken nicht einfach als den Rechtfertigungstitel dieser Politik, sondern als ihren wirklichen Inhalt genommen. Und für die ist CO2-Minderung sowas wie das von ihnen geglaubte Ziel, um das sich alles dreht. In Wirklichkeit, ja, um es nochmal moralisch auszudrücken, ist es die Technik der Heuchelei gewesen, dass man den Zweck, ich will weg von fossilen Energieträgern, an der Wirkung der Verbrennung ausdrückt, dann kommt weniger CO2 zustande und die Wirkung jetzt wie den eigentlichen Zweck behauptet. Darum ging es mir. Weil dann hätte ich ja auch nachgewiesen, dass ich mich um die Minderung des Gases bemühe, das im Klimaschutz als Verursachung der Erderwärmung einen ganz schlechten Ruf genießt. Insofern hat man mit dem Titel eine Gleichung hergestellt. Eine verkehrte Gleichung zwischen Energiepolitik und Klimaschutz. Auf der aber fährt die Bevölkerung ab und es wird auch jedem Bürger täglich nahegelegt. Die meisten Leute wissen vielleicht nicht, was CO2 ist, aber wie viel sie täglich produzieren oder verursachen, das wissen die mittlerweile. Das rechnen die sogar aus oder kriegen es ausgerechnet. Man wird als Bürger dazu angehalten, seine tägliche CO2-Bilanz zu optimieren. Ich war neulich bei diesem Studentenstreik in Berlin. Da hing anlässlich Kopenhagen ein großes Transparent in der Universität, ein Beitrag zum Kopenhagen-Gipfel, da stand drauf Stoßlüften statt Dauerlüften, Treppe statt Rolltreppe. Und es war unironisch gemeint. Jetzt halte ich zwar den Gesichtspunkt CO2-Minderung für eine Themaverfehlung, weil die Menschen der Politik damit ein Ziel unterstellen, das die gar nicht verfolgt. Wenn ich jetzt dennoch für einen Moment die moralischen Winkelzüge ernst nehme, dann deswegen, um mal zu zeigen, in welche unsinnigen Rechnungen und in welche abseitigen Maßstäbe man sich verstricken lässt, wenn man diesen Gedanken folgt. Nehmen wir das jetzt mal in aller Unschuld: Stoßlüften statt Dauerlüften, Treppe statt Rolltreppe. Dann würde ich versuchen, in erster Annäherung den Menschen bei der Hand zu nehmen und ihm zu bedenken geben: Du meinst, die Energiemenge ist das Schädliche, denn das willst du sparen. Die Energiemenge ist aber gar nicht das Schädliche, sondern der Zweck, zu dem die Energie in dieser Gesellschaft hergestellt wird und deswegen die Art und Weise, wie sie hergestellt wird. Das ist das Schädliche. Man könnte auch gesteigerten Energieverbrauch nach heutigem Stand der Technik ganz ohne das schlimme Abscheidungsprodukt CO2 zu Werke bringen. Und ich will Dubai nicht loben, die bauen eine 400.000 Leute Stadt ganz ohne CO2-Fußabdruck oder wie man sich da heute ausdrückt. Das geht, eine Energiemasse für eine solche Stadt zu produzieren, ohne dass ein einziges Gramm CO2 in die Atmosphäre entlassen wird. Also die Energiemenge ist erst einmal, wenn man schon in diesem Blickwinkel befangen bleibt, gar nicht das Schädliche, sondern der Zweck der Energieproduktion und die Art, wie sie produziert wird. Zum Zweiten möchte ich dem Vorsatz, wir wollen Energie sparen, das zu bedenken geben. Kann man wirklich sagen, so etwas lässt sich wie ein freier Entschluss, eine selbstgewählte Tat feiern? Energie sparen ist für die allermeisten Menschen erzwungenes Tun, einfach dadurch, dass die Preise dauernd steigen. Ich kenne in meiner Verwandtschaft nur Leute, die Stoßlüften, weil die Energie so teuer ist und sie kein Geld haben. Und drittens muss man sagen, dass genau dieselben Instanzen, die diesen Leuten das Energiesparen durch die Preispolitik einerseits aufzwingen, andererseits genau dieselben Instanzen sind, die ihnen in anderer Hinsicht den verschwenderischen Umgang mit Energie und eine ausufernde Emission von CO2 aufnötigen, damit der Absatz von deutschen Großraumlimousinen, von Audi und anderen klappt, hat die Merkel dafür gestritten, dass diese Spritschleudern aus Deutschland, die den Maßstäben von Peugeot nicht standhalten konnten, mit ihren überbordenden CO2-Emissionen, dass die im Markt bleiben, damit deutsches Wachstum nicht leidet. Und was soll es, mir einerseits die Energieeinsparung zur Schonung der CO2-Bilanz abnötigen zu lassen durch eine staatliche Preispolitik oder sie mir als freiwillige Tat zuzurechnen, wenn gleichzeitig nebenan E.ON in Datteln sein neues Kohlekraftwerk aufrüstet mit einem Ausstoß an CO2. Ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden Leute da stoßlüften sollen, um das wieder reinzuarbeiten. Das ist eine Abteilung. Eine andere Abteilung gibt sich mehr kosmopolitisch und nennt sich LOAS. Ist eine Abkürzung für Lifestyle of Health and Sustainability. Also der Lebensstil, der auf Gesundheit und Nachhaltigkeit aus ist. Und der Gedanke, der nicht nur im Feuilleton, sondern auch bei den jungen Menschen an der Uni grassiert, ist der: Als Konsument bin ich doch eigentlich selber für die CO2-Emission, die produziert wird, meinetwegen, verantwortlich. Durch mein Konsumverhalten. Es ist gewissermaßen die Idee eines Klimaschutzes mit Messer und Gabel. Wenn ich Sachen esse, die weniger CO2 verursachen und das die ganze Industrie beeindruckend täte, dann käme am Ende unter dem Strich weniger CO2 in die Welt. Solche Leute beherrschen also die Rechnung, mit der eröffnen sie auch den Streit. Ein Kilogramm Fleisch zu produzieren, kostet die zehnfache Menge an Energie, wie wenn man ein Kilogramm Gemüse oder Getreide produziert. Und wenn man das noch als Bioprodukt macht, noch mal weniger Energie und die damit verbundenen Verbrennungsrückstände. Das ist so eine Rechnung. Also man braucht zehnmal so viel Energie und produziert entsprechend viel Kohlendioxid, wenn man Fleisch produziert, anstelle von Gemüse und Körnern. Ja, es ist klar, was man jetzt essen soll. Körner und Gemüse und das am besten aus dem Bioladen. Allerdings heißt Wachstum in einer modernen Marktwirtschaft Armut. Die allermeisten Leute sind durch den Lohn, den sie beziehen, knapp bei Kasse. Wo kaufen also Billiglöhner ein? Bei Realkauf, Aldi, Lidl, preiswert eben. Und damit solche Konzerne aus dem knappen Budget der großen Kundschaft einen ordentlichen Gewinn schlagen können, muss der Kostpreis ihres Artikels niedrig genug sein. Wo kommen also aus dem Bio-Segment von Realkauf oder Lidl die Bio-Tomaten und Bio-Zucchini her? Sie kommen aus Marokko. In Marokko erfährt man, auch das, wenn man den Feuilleton lang genug liest, das ist sehr informativ. In Marokko werden jetzt Zucchini und Tomaten für Bioketten in den großen Kaufhäusern hergestellt. Nicht nur so, dass billige Tagelöhner aus Marokko verschlissen werden auf den Plantagen von Demre und anderen, sondern auch so, dass diesen Leuten in dieser Region Nordafrika buchstäblich das Wasser abgegraben wird. Die haben kein Wasser mehr zum Trinken, jedenfalls nicht zu einem Preis, den sie sich leisten können, weil das Wasser für den Bioanbau von Tomaten und Zucchini in Marokko verwendet wird. So, das ist der erste Effekt. Es werden arme Leute für einen Hungerlohn verschlissen für diese Gemüseartikel, die so vorteilhaft sind gegenüber dem Fleisch. Dann haben sie kein Wasser mehr zu trinken, jedenfalls keines, das sie bezahlen können. Ein Mensch, der mit einer CO2-Brille durch die Welt läuft, sieht das natürlich nicht. Eines aber sieht er doch. Dieses ganze Produkt wird jetzt auf einen dicken Dampfer gepackt, der von Marokko nach Genua fährt und eine riesige CO2-Wolke hinter sich herzieht. Das ist schade für die CO2-Bilanz. Und es lässt diese Leute gar nicht ruhen. Die sagen nämlich, hier läge der Irrtum vor, ausgerechnet hier, bei Ihrer Rauchfahne. Das ist doch schlecht, wenn jetzt wir schon umstellen von Fleisch auf Gemüse, um Energie und CO2 zu sparen und der Dampfer macht so einen Qualm. Da haben wir uns verrechnet. Aber da wissen wir auch eine Lösung. Was sagt Loha? Sie sagen, man soll nah statt fern kaufen. Man soll nicht die von weit her geholten Produkte konsumieren, sondern die aus der Nähe. Zum Beispiel, man soll nicht gleich im Frühjahr wieder in den Supermarkt rennen und den griechischen Spargel kaufen. Man geht einfach mal zum Bauern um die Ecke und nimmt den Spargel aus Nienburg. Habt ihr mal um die Ecke geschaut, wie das zugeht beim Bauern aus Nienburg? Da laufen im Mai Horden von Polen über die Felder, um wieder für einen Hungerlohn von 2 Euro Spargel zu stechen. Andererseits, die Leute sind jetzt über tausende Kilometern angereist mit ihren CO2-Schleudern, um in Nienburg Spargel zu stechen. Ja, was ist jetzt besser, den Spargel von oder den polnischen Arbeiter? Überhaupt ist an der ganzen Rechnung schon rein logisch unbefriedigend, dass die Parole heimische Produkte sind gut nicht haltbar ist, um das Mindeste zu sagen. Heimische Produkte sind gut. die soll man wählen. Andere als heimische Produkte gibt es nämlich gar nicht. Alle Produkte sind heimisch, halt in der Ferne, wo sie herkommen. Die Krakauer, ja, die ist beim Bremer Metzger Saft vielleicht ein Fremdkörper, aber in Krakau ist sie daheim. Es gibt eigentlich nur heimische Produkte. Sodass mir überhaupt nicht einleuchten will, dass es möglich sein soll, in dieser Einkaufsliste, essen wir mehr Körner oder essen wir mehr Fleisch? Nehmen wir mehr regionale Produkte oder nehmen wir mehr Ferngüter? Dass in dieser Einkaufsliste eine Unterscheidung möglich sein soll nach Gut und Böse, das soll gehen. Das erinnert mich mehr an Adorno. Es gibt kein richtiges Einkaufen im falschen Laden. Diese Praxis der Menschen, die hat, und dann bin ich auch fertig, die hat keine Wirkung aufs Geschäft, die hat auch keine Wirkung auf die CO2-Bilanz. Die einzige Wirkung, die diese Gedankenwelt und die dazugehörige Tagespraxis entfaltet, liegt im Selbstbewusstsein des Trägers dieser Gedanken. Was denen von oben verordnet wird, Energiesparen ist angesagt, CO2-Bilanz mindern, weil wir haben Großes vor mit unserer Energiebasis. Das möchten die freiwillig nachvollziehen. Und zwar in dem verkehrten Bewusstsein, sie würden nicht einfach einen Zwang erfüllen, sondern sie würden im Geiste eines großen Werkes für die Rettung der Menschheit aus freien Stücken Opfer bringen. Und fürs gute Gewissen reicht dann schon einmal Stoßlüften. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch sein musste. Aber wenn Klimaschützer hier sind, können die sich jetzt mal zu Wort melden. Sag mal, mache ich jetzt mal Schluss.
Die jetzt sagen, wir brauchen unbedingt 50 Meter und das ist ein weiter Kohlekomplex. Man kann nicht auf 4 Meter gehen. Aber was fällt denn als Lösung an das Problem?
Was meinst du denn, was gelöst werden müsste?
Naja,
du bist ganz schlecht zu verstehen. Auf den.
Er steht schon. Ja, versuch nochmal deinen Gedanken ernsthaft zu formulieren. Du sagst, welche Lösung ich für das Problem hätte. Ich bin mir gar nicht sicher. Nein, ich will das nicht lächerlich machen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob, wenn du Problem sagst, vom selben redest wie ich. Deswegen würde ich dich bitten, mal zu sagen, was meinst du denn damit?
Wir sehen ja alle, dass das Klima ändert. Und das ist wahrscheinlich, wird auch für den einen oder anderen von uns ein Problem werden. Oder ist vielleicht schon ein Problem. Und nehmen wir jetzt einfach wie bisher, oder versuchen wir damit umzugehen, oder versuchen wir die auch Probleme, die vielleicht andere Menschen mehr damit haben, zu verändern? Oder das haben wir mich jetzt nicht ganz deutlich drüber, deswegen. Also, ich habe es ja auch gar nicht richtig verstanden. Kann man auch sagen. Also, wenn. Also, das ist so ein Problem. Deswegen, dass
die nennen wir es mal die Folgen. Ja, der Klimawandel, von dem ich eingangs sprach, der hat Folgen, die betreffen Mensch und Natur. Und so viel hast du ja vielleicht meiner Schilderung entnommen. Das mich ärgert, dass es die Art des Wirtschaftens ist, die man hierzulande Marktwirtschaft nennt. Oder andere Leute sagen Kapitalismus. Dass die der Grund dafür ist, dass die Benutzung von Mensch und Natur zur Zerstörung beider führt. Das ist eine Konsequenz, die kann ich am Klimawandel sehen. Aber ich müsste dazu nicht den Klimawandel zitieren. Der Umstand, dass in dieser Wirtschaft für die Vermehrung von Geld produziert wird und Menschen wie Materialien dafür Produktions- und Kostenfaktoren sind, deren Leistung man ausgiebig beansprucht für möglichst wenig Geld. Das ist ein Prinzip, das nicht nur für diese Umweltschäden verantwortlich zeichnet, sondern für Schäden, die auch auf ganz anderen Feldern jenseits davon täglich sichtbar sind. Dass Leute von dem Lohn, den sie bekommen, immer weniger leben können, sodass so etwas wie die Forderung nach einem Mindestlohn laut wird. Dass bei France Telekom jedes Jahr, wie man hört, 28 Menschen vom Dach hupfen, weil sie die Arbeitsbeanspruchung nicht mehr aushalten. Dass man in Japan gestern Abend gemeldet hat, 10.000 Leute verschleißen sich am Arbeitsplatz durch die Überbeanspruchung und sterben am Herzinfarkt. Das sind so Spitzenprodukte der Wirkung einer Wirtschaftsweise, die mir deswegen zutiefst zuwider ist. Für das, was sie anrichtet, für das, was sie anrichtet, an Umweltschäden wie an der Verwüstung unter den Menschen, die sie benutzt, für das möchte ich gar keine Lösungen bieten, weil ich den Fortgang dieser Wirtschaft gar nicht sicherstellen möchte. Am liebsten wäre mir Abbruch.
Aber ich meine, wir leben in dieser Welt. Und ich meine, was kann ich jetzt meinen Wissen tun?
Hast du das jetzt vernommen, dass das der Vorschlag war?
Lassen wir das mal mit dem Gewissen weg, ob ich für dein Gewissen was tun möchte. Hängen wir doch. Bitte?
Ich möchte was für mein Wissen. Ich möchte doch nicht nur sagen, ich gehe jetzt raus und vielleicht gibt es eine Idee.
Die Idee.
Können wir ja zusammen was verändern? Vielleicht können wir zusammen was anfangen.
Ach so, sehr gewiss.
Es scheint ja irgendwie für alle Antworten ein Problem zu sein. Also gehen wir raus und packen was an. Wir machen was anders. Wer will das System im Moment sein? Aber das habe ich nicht so gesagt.
Also in einer Hinsicht finde ich mal deine Beschwerde deplatziert. Weil dass wir uns hier die Mühe machen, 2 Stunden lang über diesen Stoff in eine Auseinandersetzung einzutreten und dass das Publikum sich die Mühe macht, diese Gedanken zu prüfen und zu schauen, stimmt das so oder ist es vielleicht anders? Das kann man ja nicht einfach in Ignoranz übersetzen. Gut. Zweitens aber scheint für dich der Hinweis, den ich dir gerade gegeben habe, nichts Befriedigendes an sich zu haben. Ich wollte dich darauf aufmerksam machen, auch dir, der du vielleicht solche Argumente zum ersten Mal hörst von unserer Seite, scheint doch nicht entgangen zu sein, dass das ein Plädoyer gegen diesen Kapitalismus ist. Da sind wir dagegen und möchten, dass diese Meinung von anderen geprüft und wenn geprüft, übernommen und geteilt wird. Denn nur dann, wenn man sich in diesem Urteil einig ist, kann man überhaupt praktisch versuchen, dagegen etwas in Bewegung zu setzen. Da scheint aber für dich eine ganz unbefriedigende Auskunft zu sein. Und zwar so unbefriedigend, dass du sie glatt überhört hast. Du sagst nämlich, das nützt dir für dein tägliches Leben, wenn du jetzt rausgehst und dein geistiges Wohlbefinden rein gar nichts. Ja, aber dafür, dass es dir dein tägliches Leben besser zu führen gestattet, dafür kann ich gar keinen Beitrag leisten, weil andere Instanzen über deine Lebensführung bestimmen. Und für dein gutes Gefühl, dass du in diesem Leben gut aufgehoben bist, will ich gar keinen Beitrag leisten.
Hallo. Nee, kannst du das nicht? Das ist nicht klar, aber ich meine, die Zeit geht ja weiter und weiter und weiter. Und vielleicht denke ich einfach nur drüber.
Okay.
Habe ich das jetzt eben richtig verstanden, dass du was eingangs, also dann geht es um den Klimawandel, hast du auch darüber gesprochen und hast jetzt gesagt, es geht prinzipiell um eine Kritik am Kapitalismus. Kann es dann sein, dass du die gleichen Punkte Klimawandel, den du jetzt für eine Kritik am Kapitalismus benutzt, werden, deswegen aber jetzt darauf ansprichst, dass nicht etwas was Ähnliches die Staaten, die du kritisiert hast, den Klimawandel dafür benutzt, die Energiepolitik zu entwickeln? Das ist ja oft eine Frage, ich will das nicht nur kritisieren, aber ich möchte auch einfach mal nur, dass ich es richtig verstanden habe.
Sag nochmal den letzten Satz.
Du wirst gebeten, den letzten Satz nochmal lauter zu sagen. Der ist ja akustisch nicht angekommen. Also ich habe dich sinngemäß so verstanden, muss mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, ob nicht mit den angedeuteten Argumenten nicht einfach nur diese Sorte Wirtschaft kritisiert sei, sondern auch der Staat, der diese sogenannte Energie- oder Klimaschutzpolitik betreibt. Was nicht? Dann sag's nochmal.
Genau so missbrauchen für deine Botschaft gegen den Kapitalismus, gegen die Staaten das Thema Klimawandel für ihre Energiepolitik zu nutzen. Das war ein Transparent. Aber ich gebe zu bedenken, dass ja ausgeführt wurde, dass Klimawandel in der Tat der Titel für die Datenkonkurrenz in Sachen Energie ist. Ja, das war der, was war der Nachweis? Also ich weiß nicht, ob du daran zweifeln hast.
Ich hatte nur davor auch nicht. Es ist mir nur noch bewusst, dass nicht die komplette Welt, aber dann machen wir müssen einmal das Klima, das wir hier das Menschen, auch dass da sowas jetzt man jetzt als böse oder nicht unterstellt, aber es kam mir eine Kritik an dem ganzen Vorgang heraus, ob man den ganzen Vorgang nicht doch besser abbrechen sollte. Wenn es dem Klima dann im Endeffekt doch nützt, dann sei es nur im Bereich der dritten oder vierten Motivationsreihe, ist es dann schlechter für uns.
Da meine ich, ist in der Einleitung schon mal ein Satz gefallen, der das, was du jetzt fragst, als ziemliche Unmöglichkeit kennzeichnet. Die Staaten, die sich in Kopenhagen treffen, unter dem Titel Klimaschutz, das sind doch genau die Subjekte, die dafür verantwortlich sind, dass man die Luft so schlecht atmen kann und die Meeresspiegel steigen. Jetzt kann man doch schlecht fragen, ob das nicht vielleicht doch ganz gut sein kann, wenn die Täter der Verdreckung sich zusammensetzen.
Der Herr sagt ja, vielleicht kommt ein bisschen weniger CO2 immerhin dabei raus, dass sie auf erneuerbare Energien umsteuern. Und das ist, glaube ich, dann zu beantworten.
Das, was ich dir sagen wollte, es ist nicht zu verkennen, dass ein Umsteuern auf erneuerbare Energien stattfindet. Ja. Das ist auf jeden Fall der Fall. Und es ist auch klar, dass das CO2 reduziert. Es ist jetzt das ist durchaus klar, dass das nicht unbedingt jetzt auf dem Hauptargument ist, dass es schon ein bisschen Geld wird. Aber trotzdem wird diese CO2-Menge reduziert.
Die wird reduziert. Und du räumst eigentlich in deinem eigenen Argument ja schon ein, du willst gar nicht die Staaten hinsichtlich ihrer Zwecke heilig sprechen, meinst aber, gewissermaßen als Abfallprodukt käme dann eine Reduktion der CO2-Reduktion heraus und das sei doch dann immerhin in vierter, fünfter Reihe zu begrüßen. Ja. Vielleicht zwei Argumente zum Nachdenken. Erstens finde ich dieses Argument logisch nicht sehr zufriedenstellend, dass man quasi mit Hinblick auf irgendeine eingetretene Wirkung die wirklich vorhandenen Zwecke, die in der Weltpolitik die Daten setzen, für unbeachtlich erklärt. Denn diese Staaten und ihre Zwecke sind nicht nur die Urheber der Folgen in Sachen Klimawandel, die sind Urheber für vieles andere auch. Dafür zum Beispiel, dass die Leute in diesem Land von ihrer Arbeit so schlecht leben, die sie als Lohnarbeit organisieren. Dafür, dass 10 Flugstunden von Berlin entfernt Leute, auch deutsche Soldaten, töten und sterben. Die sind für vieles andere auf dieser Welt verantwortlich. Und deswegen finde ich den Rückschluss, insofern auch von den niederträchtigsten Zwecken eine Wirkung ausgeht, die du unter irgendeinem Gesichtspunkt gutheißen würdest, Und deswegen möge man über die Zwecksetzung hinwegsehen, das finde ich nicht in Ordnung. Und zum Zweiten ist vielleicht schon die Optik CO2 gar kein guter Ratgeber, in die Welt zu gucken. Ich war neulich in Leipzig und war versucht, einen Kauf zu tätigen einer Dienstleistung, nämlich einen Haarschnitt, ganz ohne CO2-Emissionen. Da arbeiten Leute, Friseusen, für 3,50 Euro. Das ist da hinten der gewerkschaftlich verabschiedete Mindestlohn in dieser Branche. Ich könnte natürlich aus diesem Laden wieder rausgehen und sagen, das war eine gute Tat, null CO2. Aber mich reut's dann mit Blick auf das miserable Leben dieser Leute, die für so ein Geld für Eigentümer von Hairstyling-Unternehmen verschlissen werden, sodass ich den Rückschluss, wo kein CO2 aufgetaucht ist, war die Welt doch in Ordnung, gar nicht teilen möchte. Ich möchte eigentlich davon abraten, mit dieser Kohlendioxidbrille die Welt zu betrachten.
Der Zweck der Energieumstellung ja nicht eher ist zu sagen, man hat festgestellt, dass CO2 schädigt Mensch und Natur, das ist schade, das muss abgestellt werden. Also kümmern wir uns jetzt um eine Energieproduktion, die Mensch und Natur nicht schädigt. Das ist ja gar nicht der Beweggrund der Umstellung. Der Beweggrund der Umstellung ist zu sagen, wir wollen diese Abhängigkeit von den ausländischen Staaten, die wir haben, wir wollen sie in jedem Fall von innen abhängig machen. Weil das in keinem menschenfreundlicher Zweck da die Feder führt, ist bei jeder CO2-Reduktion umgekehrt eine andere Schädigung von Mensch und Natur durch die Energieumstellung von vornherein mit im Paket. Man nehme zum Beispiel AKWs, die jetzt eine Renaissance erleben. Gut für die Leute sind sie nicht. Man nehme zum Beispiel, dass Brasilien vollgepflastert wird mit irgendwelchen Zuckerrohr und Öl für den, als Spritersatz für die Autos. Und die Folge ist, dass weil der Mais in die Autotanks kommt, sich die Leute in Mexiko ihre Tortilla nicht mehr leisten können. Insofern kann man ja gar nicht sagen, bloß weil da CO2 eingespart wird, kommt unterm Strich, weil es nicht beabsichtigt ist, doch irgendein Nutzen für die Leute raus. Mhm.
Ja, und der Fehler liegt in der Übernahme dieser also dessen, wozu für kapitalistische Produktion und kapitalistische Lebensführung Energie da ist. Wenn man von diesem Umsteuern redet auf alternative Energien, dann wird mit großer Selbstverständlichkeit davon ausgegangen, dass Windräder und all das Erkram da die Energiemenge herstellen müssen, die bisher mit Öl und Kohle und so weiter. Also der ständig wachsende Energiebedarf einer Wirtschaft, die Wachstum produziert, nicht irgendwie nützliche oder notwendige Güter aufnimmt. Das ist doch gar nicht ausgemacht, dass das überhaupt das Ziel einer Energieproduktion ist. Davon wird aber ausgegangen und dann gesagt, es sei ein Vorteil, wenn umgesteuert würde auf eine andere Technik, die gleichen Mengen Energie in die Gegend zu fließen. Also selbst wenn man energiemäßig argumentiert, ist doch das gar nicht so. Dass es ein vernünftiges Ziel ist, da zu sehen, Energiebedarf dieser gesellschaftlichen Verhältnisse zu ersetzen durch eine andere Produktionsweise von Energie, die jetzt kapitalistisch gesprochen den nutzen kann, dass sie ausschließlich von der Produktivität der Industrien, in den Industrieländern, die die Hauptkonkurrenten auf der Welt sind, selbst hergestellt wird. Das ist der Reiz an diesem, hat der Wolf erläutert. Das ist der Reiz an Umsteuern auf erneuerbare Energie. Die sind von nichts mehr abhängig als von ihrer Produktivität im Herstellen der Maschinen, mit denen man ohne Erdöl und Gas und Erdkraft Energie produzieren kann. Ja, und das halte ich für kein erstrebenswertes Ziel.
Also wäre es demnach besser, die Energieproduktion so weit zu drosseln, dass also die Industrien so weit zu drosseln, dass sie so weit weniger Energie verbraucht, dass damit so viel CO2 eingespart wird, wenn man dabei nicht auf erneuerbare Energie umsteigen muss, wobei kein globales umstrukturierendes Machtmarkt vorsichtig, was dem war mir gut, nicht so vorsichtig, weil globale Politik ein Unannahmesystem.
Also ich bin jetzt eingegangen auf diese immanente Debatte, aber du hast vorhin mal so leicht nebenher gesagt, notfalls würdest du sogar diese ganze Gesellschaft umschmeißen wollen.
Willst du noch was sagen?
Also wenn du fragst, ob es demnach besser wäre, vielleicht die Energieproduktion so weit zu drosseln, dass man zwar nicht nötig hätte, auf erneuerbare Energien umzustellen, wenn die doch auch wieder ungute Folgen haben. Dann meine ich, setzt du den Fehler auf, der hier vorhin kritisiert worden ist, der meint, Energieproduktion wäre per se schädlich und mit negativen Folgen behaftet. Es ist aber nicht die Energieproduktion per se. Es gibt schon Arten und Weisen, Energie herzustellen, die Mensch und Natur nicht beschädigen, sondern es ist der Zweck, wofür es gemacht wird. Dass es sich lohnen muss. Dass es als Kostpreis in eine Warenproduktion eingeht, die einen Gewinn einspielen soll. Das ist der Grund dafür, dass bei der Produktion von Energie schädliche Folgen rauskommen. Insofern ist die Konsequenz jetzt raus, wenn man die schädlichen Folgen nicht will, überhaupt nicht die zu sagen, ja, dann machen wir halt weniger Energie. Erstens sind wir sowieso nicht die Subjekte, wir haben uns das nicht bestellt, etwas, was uns schädigt, das wäre ja auch völlig absurd. Ja? Sondern die Konsequenz wäre halt, dann muss halt der Zweck, für den Energie hergestellt wird, ein anderer werden. Ja, solange Energie hergestellt wird, damit man aus Geld mehr Geld machen kann, wird das ohne schädliche Folgen nicht abgehen.
Ich will noch mal was zu dem ersten Redner sagen. Die konstruktiven Vorschläge. Wir haben ja gehört jetzt gerade nochmal in der Debatte, dass die Leute hierzulande mit dem Argument konfrontiert werden, die Produktion und der politische Einsatz für erneuerbare Energien, das sei überhaupt Hilfsmittel für die CO2-Senkung. Wir haben rausgekriegt heute, das hat der Referent rauf und runter erklärt, dass das nicht stimmt. Dass eine Wirkung, welchen Umfang auch immer, für den Zweck genommen wird. Dass der Zweck der Erneuerbaren der Energieproduktion nichts anderes ist, gerade in den riesigen kapitalistischen Industrienationen, als ein neues Geschäftsfeld kapitalistisch zu eröffnen. Und darüber auch noch auf dem Weltmarkt möglichst eine Vorreiterrolle zu organisieren. Als kapitalistisches Geschäft organisiert, heißt das, die sind die großen Firmen, sind inzwischen alle an der Börse und müssen schwer darauf achten, dass auch ihre Aktien entsprechend bewertet werden. Das heißt was für die Art und Weise, wie sie ihr Geschäft organisieren müssen. Das heißt nämlich, da kommt eine hübsche Sorte von Menschenruinierung raus, durch die Art und Weise, wie diese erneuerbaren Energien produziert werden, kapitalistisch. Und es kommt eine hübsche menschliche Armut raus. Den Hinweis, den ich an dich machen würde, geh mal raus und erzähl den Leuten, mit denen du zu tun hast, den Mitschülern, den Mitstudenten oder wem auch immer, welchen Fehler sie machen, worauf sie reinfallen, wenn sie genau diese Gleichung machen, erneuerbare Energieproduktion sei nichts anderes als CO2-Senkung. Da fallen sie drauf rein und halten die gute Frau Merkel oder die guten Umweltminister für gute Menschen, die für nichts anderes Sinn haben als das hiesige kapitalistische Wachstum mit allen schädlichen Konsequenzen für die Menschen voranzutreiben. Und wenn du das machst, und da hast du genug zu tun, meine ich, dann wirst du vielleicht auch noch was für dein Gewissen getan haben, weil dann kannst du dich abends gemütlich zurücklegen und sagen, ich habe immer mal etwas getan. Und oben rein hast du dir nicht nur was getan, sondern auch was Wichtiges getan.
Mir fällt dazu nur ein, nur weil ich jetzt erneuerbare Energien gut finde, heißt das ja nicht, dass ich die anderen Effekte über den Kapitalismus oder Arbeitsplätze nicht kritisieren kann. Denn jetzt, ich bin dafür, dass CO2 muss gedenkt werden und deswegen finde ich auch Energiesparen gut und auch wenn das geht und müssen als die Rohr dargestellt wurde, die neuen Jungen Öko, die haben ja keine Ahnung davon, dass trotzdem ausgebeutet wird und die machen sogar freiwillig, dass die bösen Datenlenker und ich finde Energiesparen trotzdem wichtig und ich kann aber trotzdem nicht Kritik daran geben, was andere Leute dazu motiviert haben.
Ja, das machst du jetzt so, aber unter welchem Gesichtspunkt findest du das denn jetzt richtig, obwohl du an allen anderen, die das propagieren, eine Kritik übst, wie du sagst?
Unter welchem Gesichtspunkt ist das richtig?
Ja, du hast ja gesagt, also du hast auf die Unterscheidung Wert gelegt. Du sagst, du weißt, dass die, die das verordnen, Staaten mit ihrer Preispolitik beispielsweise, ja, weniger Energie soll verbraucht werden. Jedenfalls bei manchen fordern sie das. Dass die das aus Motiven fordern mögen, die du gar nicht billigst. Aber du für dich bist der Auffassung, Energiesparen ist ein gutes Ding.
Ich finde das richtig, weil das Stromnetz wird halt aus Kraftwerken, das heißt, die CO2 ausstoßen, die du mal zum Abbau hast. Und ich meine, das ist so der kapitalistische Wettbewerb, der jetzt gleich ist. Aber trotzdem ist es ja eine Tatsache, dass da Probleme entstehen und ja, ich will dieses Problem nicht entstehen lassen. Ich finde, man kann jetzt nicht in den Blockaden halten.
Du musst dich mal durchdenken. Du musst dich mal dazu durchdenken, zu der Entscheidung, ob du was um den Grund, der hier behauptet worden ist, für die Szene, ob du dagegen was tun oder nicht. Oder ob du das so stehen lassen willst und sagen willst, ja, der Grund, das teile ich, ist eigentlich die kapitalistische Konkurrenz, bloß die möchte ich nicht angreifen, sondern ich möchte mich darauf beschränken, an dieser Frage zu beurteilen.
Ich möchte mich überhaupt nicht beschränken, nur den Grund anzugreifen, sondern ich möchte trotzdem praktisch was machen. Also ich finde nur, wenn man praktisch etwas tut, um den CO2-Ausstoß zu senken, ist die Kritik am System der Gesellschaft hier noch lange nicht ausgeschlossen.
Und sie sagt doch auch keiner, lass die Heizung an und deine Fenster den ganzen Tag. Also es geht auch nicht darum, möglichst viel Energie zu verbrauchen.
Ja, ich meine, aber die Tendenz in der Richtung von dem Energieverbrauch ist nicht schlimm. Und diese Ökos, die meinen ja, wenn ich beim Fleisch aussetze, wie viel Energie ich verbrauche, den ist ja sowieso ein bisschen stemplend.
Ja, aber schau mal, das
Kritik ist schon einiges gesagt worden dazu, dass das eine Illusion ist, die man nicht bestärken soll. Dass Menschen sagen, ich bin das Subjekt davon, dass ich darüber entscheide, wie viel Schaden an der Umwelt angerichtet wird und so weiter. Der Wolf hat ausgeführt in zwei Punkten, wie sei es, weil man ein Auto braucht, weil man Lohnarbeiter ist und sonst kommt man zu der Scheißfabrik nicht hin, wie man da gar nicht, weil man das will, sondern weil man halt ein Auto fährt, dessen Technologie man auch nicht entwickelt wird. So, wie man da als Anhängsel dieser Kalkulation beteiligt ist an einem Schaden, aber man ist nicht das Subjekt davon. Und das zweite Beispiel war, dass bezogen auf die Preise man auch die ganze Zeit involviert ist in das, wie Energiepolitik Wirkungen erzeugt. So. Und insofern ist es nicht einfach nur nicht die richtige Zielsetzung zu sagen, gut, ich wäre zwar auch lieber gegen den Kapitalismus und das widerspricht sich ja auch nicht nur, mal für weniger CO2 zu sein und deshalb Energie zu sparen, sondern mit deinem Standpunkt bestärkst du eine Illusion, ein Idealismus, der schädlich ist, weil er so tut, als wäre sowas wie Konsumentenboykott ein Mittel, an unseren gesellschaftlichen Verhältnissen etwas zu ändern. Und das ist es nicht. Sondern es fehlt wirklich nur Und dann, das meine ich jetzt nicht böse, dann solltest du vielleicht dabei bleiben. Es steht wirklich nur das Gewissen derjenigen, die das tun. Die sich damit in die Tasche lügen, sie hätten was in der Hand. Damit.
Also ich glaube, eigentlich belüge ich mich selber, wenn ich Biotomaten bei Tech auf Israel kaufe, dann weiß ich, das ist keiner Egoismus für mich, ich habe da keine Schadstoffe drin, aber ich würde sagen, das wird trotzdem verkommen. Also, es hört sich ein bisschen anders, wenn die Leute, die CO2 reduzieren sollen, wirklich alle in so einer großen Illusion nehmen und diese CO2 für Aufgaben der Zielernachte deswegen ausblenden. Ich wollte nur sagen, dass.
Ja, vielleicht. Nochmal zwei Argumente, die du mal bedenken könntest. Das eine ist bereits gefallen. Deine Überlegung, du achtest darauf, deinen Energieverbrauch zu mindern und für weniger CO2-Emissionen zu sorgen, geht von der Position aus, dass die Menge der Energie für sich genommen etwas Schädliches ist. Dagegen wollte ich eingangs geredet haben. Die Menge der Energie, die verbraucht wird, hat für sich genommen gar keine schädlichen Folgen, auch nicht mit Blick auf die CO2-Emissionen. Denn dieselbe Technik, die diese Energieproduktion gestattet, enthält auch die Mittel, mit der man dieses Abscheidungsprodukt unschädlich machen könnte. Dass das nicht zum Zug kommt, das folgt nicht aus der Technik und aus der Energieproduktion und der Menge von Energie, sondern dem Kriterium des Technikeinsatzes. Sowas setzen kapitalistische Unternehmen ganz ungern ein, weil es Kosten verursacht. Eine zweite Überlegung zu deiner Position. Du versuchst ja gewissermaßen, dich vom Rest der Welt zunächst einmal abzusetzen und sagst, es mag ja schon sein, dass andere Institutionen wie der Staat oder die Wirtschaft, die auf Minderung von CO2 drängen und Minderung des Energieverbrauchs, keine hehren Absichten haben. Aber du hast sie auf jeden Fall für dich und findest das auch sinnvoll. Gegen die Position steht nicht nur das Argument, Menge ist für sich noch gar kein Malus, sondern da steht noch ein weiteres dagegen. Stimmt's denn überhaupt, dass das, was jetzt gemacht wird mit dem Argument CO2-Minderung, darauf zielt, Energieverbrauch überhaupt zu vermindern? Das stimmt doch gar nicht. Schau mal, es gibt Instanzen, also Abteilungen der Gesellschaft, bei denen wird wirklich der Energieverbrauch gemindert über die Preispolitik, zum Beispiel die Verbraucher. Die Energie wird so teuer gemacht, dass sie weniger verbrauchen. Den Hauseigentümern wird ein Dämmschutz über Steuern aufgenötigt, damit weniger Öl verfeuert wird. Aber diese Minderung an einer Stelle ist ein Instrument zur Mittelbeschaffung, um an einer anderen Stelle die Ausweitung des Energiemarkts zu betreiben. Die wollen mit ihren erneuerbaren Energien, mit ihren Windrädern, mit ihren Solarzellen und ihren Kernkraftwerken nicht nur auf einem wachsenden Markt Verkaufserfolge erzielen, sondern sie können auf einem wachsenden Markt mit diesen Instrumenten nur einen Verkaufserfolg machen, wenn insgesamt mehr Gebrauch davon in der Industrie gemacht wird. Insofern stimmt doch deine ganze Unterstellung nicht, dass verschiedenste Abteilungen, hier die Wirtschaft, da der Staat, dort du als privater Verbraucher, in dieselbe Richtung operieren, Energieverbrauch senken, das freilich aus unterschiedlichen Gründen. Nein, das stimmt nicht. Die weiten ihren Energieverbrauch für ihr Wachstum auf einem neuen Fundament aus. Und insofern, ja, egal wie du jetzt über deine Rolle denkst und welche Motive du dir zurechnest, ist es wirklich so, dass man selber, ich eingeschlossen als Verbraucher, das Instrument der anderen Seite bin, ihren ausufernden Verbrauch in der kapitalistischen Produktion darüber mitzufinanzieren. Man macht sich, wenn man sich dazu bekennt, zum Deppen der anderen Seite. Objektiv steht man ohnehin in dieser Rolle.
Außerdem machen wir uns doch mal den Spaß, dieses Gedankenexperiment ein bisschen auszuführen. Ich meine, angenommen, dein ideologischer Wunsch wird wahr, dass wir alle als Verbraucher, die ja durchaus auch eine Wirkung auf den Markt haben, Angebot, Nachfrage, dass wir alle jetzt auf unseren Energieverbrauch vermehrt achten und weniger Kilowattstunden durch den Zähler rasseln. Was passiert denn dann? Letztendlich wird zwar weniger Energie verbraucht und demzufolge, also es wird halt weniger. Ich bin gerade ein bisschen hängen geblieben.
Das macht nichts.
Also angenommen, die Arten sagen jetzt, wir achten auf den Energieverbrauch, sind aber trotzdem immer noch nicht gegen das System und wollen es weghaben, wollen den Namen weghaben, weil er an dem ganzen Scheiß schuld ist, sondern achten darauf, weniger Kilowattstunden sind sie dazu jagen. Dann, was denken sich dann die Energieunternehmen? Denken sich, okay, wir verkaufen weniger, machen wir den Scheiß halt teurer. Vorher mussten sie, um das Volk billig zu halten, eben, keine Ahnung, vorher haben sie halt AKWs überall hingepflanzt und Kohlekraftwerke. Und jetzt, wo die Verbraucher da anscheinend viel am Markt mitbestimmen, sagen sie sich halt, machen wir den Scheiß halt teurer, damit es wieder gekauft wird. Das ist der Gedanke, so einigermaßen.
Das Bittere bloß an deinem Gedankenexperiment ist, dass die Wirklichkeit umgekehrt funktioniert. Die erhöhen längst die Preise und deswegen dreht mancher seine Glühbirne raus. Das ist die Wahrheit des Experiments. Weil du hängst dich halt mit der von dir aufgestellten Forderung, lass uns was Praktisches machen. Hängst du dich aus dem Fenster und jetzt denkt man darüber nach, passt denn das, was der vorschlägt, an praktischer Maßnahme auf die Aufgabenstellung, von der er sagt, da müsste man was tun. Und da kommt ein krasses Missverhältnis raus bei deinem Vorschlag. Wenn du sagst, ich kaufe mir die Tomaten, bei denen ich glaube, da ist nicht so viel Scheiße drin und dann geht es mir persönlich vielleicht etwas gesünder. Dann sage ich, diese Maßnahme passt wenigstens noch ein bisschen auf die Aufgabenstellung, die du dir vorgelegt hast. Wenn du aber die Aufgabenstellung übernimmst aus dem, was wir hier so diskutiert haben, der weltweite Kapitalismus verfolgt eine Sorte von Energieproduktion, die für die Energieproduzenten profitabel sein soll und für ihre industriellen Abnehmer profitabel sein soll. Und die Wirkung davon ist, bislang jedenfalls, sie hauen die Welt mit Dreck und CO2 voll. Grenzüberschreitend, so grenzüberschreitend, dass man weltweite Klimakonferenzen darüber abhalten kann, dann ist dein Einfall, ich spare bei mir Energie, einfach auf das, was du da als Aufgabenstellung gesagt hast, unangemessen. Und insofern hast du schon recht, verrätst du dich selber mit deiner Rede, wenn du sagst, ich möchte aber trotzdem was tun. Du selber denkst schon dran, dass das eigentlich unangemessen ist, auf das, was dir irgendwie so als Aufgabenstellung in den Kopf gekommen ist. Dann kommst du eben doch nicht drum rum, an der Aufgabenstellung mal weiter zu denken und mal zu überlegen, wo liegt denn für die der Grund? Dann muss ich nämlich an dem was korrigieren, wenn ich die Aufgabenstellung erledigt haben will. Das war der Einwand gegen dich. Wie gesagt, das mit den Tomaten passt, weil da bewegst du dich wirklich bloß im seriösen privaten Bereich und tust was für dich. Vielleicht klappt das, ich wünsche dir es. Aber aufs andere ist es unangemessen.
Ja, natürlich, jederzeit, ja.
Daran vorbeikommen.
machen wir dann schon.
Bei diesem Spruch, der bei dir aus der Steckdose kommt, hast du es mit der Hand durch deinen Verbrauch oder dein Verhalten in irgendeiner Weise dafür bestimmt, woher er eigentlich kommt? Zu welchen Anteilen der sich aus Kernkraftwerken speist, aus Solaranlagen, jetzt mal wie mal zu Ende reden, aus Solaranlagen oder aus Kernkraftwerken oder aus sonstigen Stellen? Genau. Und wie aus Öl, das entscheidet alles nicht hin. Das entscheidet. Die Politik mit ihren Steuerungsinstrumenten und die Energiewirtschaft. Denn es entscheidet doch du nicht dadurch, wie oft du ein Gerät in die Steckdose stöpselst. So, wenn du deine Geräte in die Steckdose stöpselst, dann ist der Verbrauch dieser Geräte schon wieder davon abhängig, wie diese Geräte produziert wurden und was die Industrie in der Frage zustande gekommen hat. Du entscheidest doch nicht darüber, wie viel Strom dein Kühlschrank verbraucht. Das ist so lächerlich, was du als Verbraucher zu entscheiden hast. Du kannst hier unter 5 Geräten ein etwas energiesparenderes als XY kaufen, wenn du die Kohle dafür hast. Mehr kannst du überhaupt nicht machen. Das glaubst du doch nicht im Ernst, dass davon abhängt, ob du mal die Tiden absaufen musst. Ja, ob du eine Stunde mehr heizt oder mehr lüftest.
Ich mag übrigens deine Welt auch nicht, selbst wenn die Malediven gerettet werden über CO2-Einsparung. Wenn alle anderen Zwecke in dieser Welt weiterhin existieren, dann sind nämlich alle Maledianer oder wie sie heißen, weiterhin die Diener für die Investor, die dort ihren Tauchunterricht machen wollen. Dann, zum Beispiel, ist auch kein schönes Leben. Was ist eigentlich eine Welt wert, die durch CO2-Einsparung so gestaltet wird, dass endgültig die westlichen Staaten mit ihrer Technik ganz unabhängig von allen anderen Rohstofflieferanten in der Energiefragen geworden sind und mit ihren Zwecken die ganze Welt, die sie jetzt schon verschandelt haben, weiter verschandeln und zwar flächenmäßig besser verschandeln können, weil jetzt ja noch mehr Inseln gerettet worden sind. Inseln zu retten, weiterhin so gelebt sind wie heute, ist kein guter Zweck.
Du bist eigentlich. Bleib doch mal ruhig.